Benvenuti sul pullman per Bella Italia con scalo a Budapest. 3 settimane deliziose piene di tutto ciò che la cucina azzurra ha da offrire sono dietro l'angolo. I vostri 3 Adriano Celentanos vi porteranno via nella prima tappa di quest'anno e vi vizieranno con il cibo italiano per le prossime 3 settimane.
Ja, wer es nicht verstanden hat, herzlich willkommen im Besenwagen. Es ist endlich wieder die Zeit losgegangen, wo ich selbst mir keine Intros mehr ausdenken muss. Wir bedanken uns bei Giuliano Bonelli, einem Freund aus meiner wunderschönen Heimat Aschaffenburg, der schönsten Kleinstadt Deutschlands. Giuliano wird uns die nächsten 3 Wochen mit 100% italienischen Intros versorgen. Kauft sein Buch Stadtland Kneipe, in diesem Zuge hier auch Werbung gemacht. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meine Andi Stauf.
Und wir befinden uns endlich in der Giro-Woche, begleitet von Rafa natürlich wie immer. Dankeschön. Und fangen heute mal ein bisschen an, ins Feeling reinzugehen. Wie immer inhaltlich nicht fundiert, aber dafür mit ganz viel italienischem Flair. Ich werde euch heute ein paar Rezepte aus Ungarn und Sizilien an die Köpfe schmeißen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. E benvenuti un'altra volta nel commerciale di Atletico Verde. Ja, logisch. Auch durch Italien reist du mit Besenwagentours mit der Unterstützung von AG1 von Athletic Greens. Treibstoff ist ja eigentlich das falsche Wort. AG1 ist eher dein Schmiermittel, dein Wischwasser, die neuen Reifen und alles, was du brauchst, um gut durch den TÜV zu kommen. Egal, ob du deinen Körper als Cinquecento oder als Testarossa wahrnimmst. Mit AG1 schnurrt der Motor reibungslos und ruhig. Im Ernst, ich bin überzeugt und habe meinen Pod AG1 oder die Travel Packs auf all meinen Reisen dabei. Mach deine Vorsätze zu Routinen. AG1 macht dein Leben einfacher, weil du weißt, dass du alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe bereits drin hast mit dem Drink am Morgen. Und so viel Obst und Gemüse wie in einem Smoothie AG1 wirst du niemals schaffen zu essen. Dazu noch Kräuter, Algen, nur 1 Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Auf der Website athleticgreens.com kannst du genau schauen, was alles drin ist. Der Smoothie stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art mit der Stärkung der wichtigsten Bereiche deiner Gesundheit. Geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Den Effekt bekommst du nach einer Weile einfach frei Haus. Und mit AG1 ist es leicht, die gesunde Routine beizubehalten. AG1 gibt's nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein Paket AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Im Moment gibt's eine Aktion exklusiv für Besenwagenhörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com/besenwagen erhältst du kostenlos 1 Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Also nochmal athleticgreens.com/besenwagen for the win. Aber erst nochmal kurz nach Amerika. Wir nehmen heute in Deutschland sehr früh auf, dafür in Amerika sehr spät. Fossi ist schon sehr müde und wird uns einen kleinen Einblick in sein vergangenes Wochenende geben. Erzähl, Paul, was war das?
Ja, also erstmal diese ganze Mietwagen-Episode ging auf jeden Fall auch noch lustig weiter. Bin dann ja irgendwann nach L.A. gefahren, oder nicht irgendwann, sondern während des Podcasts nach L.A. gefahren. Da habe ich dann meinen Wagenempfang genommen, was wiederum nochmal 3 Stunden gedauert hat, bis ich ihn endlich bekommen habe. Also ich habe alles unterschrieben und dann meinten sie, ja, wir müssen ihn noch kurz sauer machen. Und dann saß ich halt echt 3 Stunden vor diesem Hotel rum. Irgendwann kam dann ein Mitarbeiter raus und ist dann kurz zur Waschanlage gefahren, das Auto durchgefahren und mit danach einen Schlüssel in die Hand gedrückt von einem dreckigen Auto. auf jeden Fall, er hat dann auf dem Heimweg direkt in der Rush-Hour rein und es war auf jeden Fall auch ein Tag zum Vergessen. Wie auch immer, aber so ging die Woche irgendwie leider auch weiter. bis zum Rennen hin, inklusive dem Rennen. Was dann dementsprechend auch nicht so erfolgreich verlief. Also eigentlich von den Beinen her alles okay. War
ja,
auch
oder?
Bis zu dem Punkt.
Sah doch gut aus eigentlich die ganze Zeit.
Ja, bis zu dem Punkt, wo ich gestürzt bin, war ich auch dabei. Also an dem langen Anstieg bis über die Hälfte vom Rennen hat der dann Sieger am Ende, Alexei Vermeulen, wie auch immer man ihn ausspricht, quasi das Tempo verschärft. Dann waren wir oben noch 6 Leute oder 7, ich weiß gar nicht mehr. Also Pete Stettiner und so hat es dann schon abgehängt gehabt. Und dann in der Abfahrt, die ziemlich extrem war, zieht es mal das Vorderrad weg und ich rutsche quasi, also über so eine steinige, steile Abfahrt mit meiner linken Seite und zerhaue mir so ein bisschen das Rad um meinen Körper. Und leider habe ich berghoch alles an Werkzeug verloren, was ich mit hatte. Schlauch, Gaskartuschen, Werkzeug. Na, ich hatte so eine Satteltasche, die leicht zugänglich ist.
Die war leicht zugänglich.
Die war, also die ist noch da, die Tasche, aber der Inhalt nicht mehr.
Ah, schade.
Deshalb konnte ich dann mein Rad auch nicht gerade machen und soweit fixen, dass es irgendwie Sinn gemacht hätte und dazu hatte ich halt einfach tierische Schmerzen. Also meine Hand ist immer noch geschwollen und mein Bein und so, von daher war es am Ende, denke ich mir, auch die richtige Entscheidung und um ehrlich zu sein, hatte ich irgendwie auch dann auf jeden Fall moralischen, keine Ahnung, wäre schon gerne Podium oder Top 5 und dann irgendwie irgendwas 15. zu werden, aber weiß ich was, das ist dann nicht so ganz befriedigend, muss ich sagen.
Ja, sah echt gut aus soweit und ja, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner eines Werkzeugsets im Anstieg vom
Felschen Waffelride.
Hättest du so rückblickend, hättest du einen anderen Reifen gebraucht oder war es einfach, hättest du die Abfahrt besser kennen müssen? Oder, okay.
Nee, also man muss sagen, die Edition vorher waren eigentlich immer mit Straßenrad fahrbar. Ich war aber auch der einzige Europäer, der so früh angereist ist. Es waren jetzt auch nicht viele da. Ich glaube nur ich und dann Tiffany Cromwell, die noch irgendwie aus Europa kam bei den Frauen. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass es wieder so in die Richtung gehen wird, aber es war wesentlich krasser. Also man hätte jetzt nicht unbedingt ein Gravelrad gebraucht, auf jeden Fall, aber man 34er, 35er, 36er Reifen mit ein bisschen mehr Volumen und eventuell mit ein bisschen Profil, wo das Profil jetzt auch nicht so notwendig gewesen wäre, auf jeden Fall mehr Volumen und den hatte ich nicht dabei. Hätte ich, glaube ich, auch nicht in das Rad reinbekommen, einen 35er oder 36er. Von daher lief es mit dem Reifen sonst eigentlich ganz gut, bis halt auf die Abfahrt, die halt, muss man auch sagen, das war eine Shitshow, die Abfahrt, also die, da haben sie wirklich ganz hart versucht, nochmal was rauszuholen, um den Gravel-Anteil zu erhöhen. Also, das war eine Mountainbike-Abfahrt, ne? Das hat nichts mit Gravel zu tun gehabt. Das waren so mit Drops und der hätte eine Federgabel gebraucht auch. Also, da wäre ein Gravelrad selbst unterdimensioniert, aber ja, gehört ja dazu, ne? Sturz, von daher passiert.
Aber es geht nochmal weiter, oder?
Ja, ich fahre am Donnerstag fahre ich nach Marfa, heißt das, glaube ich, nach Texas. Das sind 15 Stunden Autofahrt. Und fahre da ein Rennen und dann weiter nach Austin, wo ich dann auch nochmal ein Rennen fahre. Genau. Oder in der Nähe von Austin.
Na, zwei sogar noch, okay.
Mhm. Ja, ich bin sind 3 Wochen hier drüben, ja.
Sind die bekannt? Wie heißen die?
Naja, das eine ist neu von Red Bull. Red Bull Rio Grande heißt das. Das ist jetzt am Wochenende. Und das andere ist Gravel Locos. Das ist nicht neu, aber nicht alt. Aber ist ziemlich gut besetzt gewesen in den letzten Jahren.
Okay. Rio Grande kenne ich nur. Ist, glaube ich, die Orangensaftmarke von Aldi oder so.
Nee, Rio Grande, ja genau das. Und Rio Grande ist anscheinend sehr bekannt, die Region da. Da ist irgendwie auch so ein Art-Festival an dem Wochenende. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, dieses Prada-Geschäft in der Wüste. Das ist ein Fake-Geschäft. Das ist da.
Doch, das kenne ich.
Das also ist da in der Gegend.
Und hast du jetzt extra für diesen Fashion-Hotspot in der Wüste deine Fingernägel lackiert oder kannst du mir das nochmal erklären?
Ne, das habe ich so einfach gemacht. Ich wollte schon immer mal lackierte Fingernägel haben und habe das für das Rennen gemacht, aber blau werde ich mir nicht mehr raufmachen, weil das hat mir nicht so viel Glück gebracht. Mal gucken, was ich nächstes probiere, vielleicht orange oder so. Aber das mit den lackierten Fingernägeln könnte ein Ding werden, auf jeden Fall.
Ja, find das ein gutes Feature eigentlich. Ich dachte, es wäre lila.
Das war zuerst geplant.
Probier's mit lila, mein Tipp.
Ja, passend zum Trikot.
Ja, Gibt's für dir was Neues, Andi?
Nee, ist irgendwie ein bisschen früh. Mein Whoop ist bestimmt wieder sauer. Ja, ich fliege gleich nach Budapest zum Giro-Start tatsächlich.
Richtig nice.
Ja, am Gulasch essen. Oder was wäre der kulinarische Tipp? Bin ich schon gespannt.
Ich bin auch gespannt, ich habe ihn noch nicht. Also wir kriegen wer die Folge mit Robert Wagner noch nicht gehört hat, die wir bei Maximilian Kreuz im Sternrestaurant in Aachen aufgenommen haben. Von diesem versierten Koch bekommen wir ein paar kleine kulinarische Einblicke zu Ungarn heute noch für die Folge.
Ich war noch nie da, ehrlich gesagt.
Wir können Erik Horst Hemke fragen, der war schon da. Ich habe auf jeden Fall seinen
Account. Der ist wirklich in Ungarn losgefahren.
Ja, ja, klar. Alle Etappen in Ungarn und jetzt ist er auf dem Transfer nach Sizilien. Ist gestern in Pescara angekommen, also ich denke, übermorgen ist er in Sizilien. Er meinte auch, er ist vor seinem Plan.
Also wie hat er den Transfer jetzt gemacht?
Ja, mit dem Fahrrad.
Auf dem Rad?
Ja, klar. Und auch mit Gepäck, so mit Zelt und so weiter. Wobei am ersten Tag hat ihm irgendeine Flugbegleiterin aus Dubai hat ihm Hotelzimmer bezahlt, weil die mit ihm ins Gespräch gekommen ist und gefragt hat, so, ja, hä, was machst du und wo pennst du? Ja, im Zelt. Nee, hier, ich zahle den Hotelzimmer, penn das mal gescheit.
Aber ansonsten, also von der Geschichte würde ich gerne noch ein paar mehr Details
bekommen. Ja, ja, die kommen. Und ja, ich frage speziell nach den Details. Und er sagt, keine Ahnung, ich habe es ja schon so ein bisschen mitbekommen, auf jeden Fall haben die in Ungarn scheinbar die Straßen alle neu gemacht für ein Giro, das scheint schon mal ganz gut zu sein. Es sind auch weniger Höhenmeter als angegeben. Also in Ungarn scheint es noch entspannt zu bleiben. Ja, ey, bevor wir komplett zum Giro rübergehen, lass nochmal kurz, wir müssen es tun, ich finde, es geht nicht anders, auf die Kooperation von André Greipel und Messbikes Germany eingehen. Finde ich sehr, sehr gelungen.
Mit Metaebene auf jeden Fall.
Mehr selten einen Twitter-Post von einem etablierten deutschen und so absolut netten Radprofi und wirklich absolut nicht negativ konnotierten Radprofi gesehen, mit so vielen negativen Kommentaren.
Ja, gab schon einen krassen Shitstorm auf jeden Fall, ne?
Ja, wer es nicht gesehen
so,
hat,
ja? Ich
André Greipel, ja, schon so ein bisschen, ja.
Wurde auch von so einem Blogger aufgenommen, das Ganze, und er meinte auch, das ist nicht so toll, das Fahrrad.
Ja.
Aber ich finde die Kooperation mit Mathbike Germany super.
Ist top. Also,
es fehlt noch das Soundsystem, oder?
Definitiv. Das wird aber kommen. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Und vielleicht noch ein Getränkesponsor.
Oder können die Laufräder auch Musik machen?
Vielleicht. Also vielleicht auch so ein Leitsystem da einbauen, noch so ein paar LEDs. Ja, Andi, beschreib kurz das Fahrrad, worum es geht. Weil es gibt bestimmt viele Leute, die es noch nicht gesehen haben.
Ja, André fährt Factor, ne?
Mhm.
In weiß, komplett weiß, und jetzt gibt's von Schwalbe, glaube ich, mit Fabian Cancellara aber einen weißen Reifen. Und das hat er, die hat er drauf gemacht auf so, ja, wie so ein Five-Spoke sieht das aus, ne?
Ja, ich glaube von Black Ink, oder?
Black Ink,
also,
ja, genau.
Ja.
So ein, weiß ich nicht, so Laufräder fand ich noch nie gut. Außer auf der Bahn. Also eigentlich sieht es aus wie so ein
aber
Bahnrad.
Aber die Cape Epic-Sieger fahren damit auch im Mountainbike gerade durch die Gegend.
Von Bike Ahead.
Das scheint irgendwie gerade wieder so ein Trend zu sein. Ne?
Das ist ein Six-Spoke von Bike Ahead. Ja, ich bin sowas noch nie gefahren, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall das Rad war irgendwie beeindruckend.
Ja, also mit André Greipel drauf sieht es eigentlich so aus wie ein Panzer.
Ja, aber ein Panzer in so Festtagslackierung. Fourth of July. Sehr viel zu verarbeiten.
Ja, also man kann es nicht besser
Video
beschreiben als Mathbikes Germany,
ja,
oder?
So. Monster Energy Aufkleber drauf und alles passt. Und der richtige Soundtrack. Ja, mal sehen, wie das noch weitergeht. Mal gucken, ob er noch neue Varianten davon auch hat. Vielleicht kommen demnächst auch mal grüne Reifen oder so. Habt ihr früher bunte Reifen gefahren? Es gab mal so eine Zeit, wo das in war, so mit Michelin oder so.
Ja, einmal, ja. Ich weiß aber nicht mehr, welche Farbe.
Ich hatte Saeco Edition. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war, glaube ich, kein Michelin. Ich glaube, das war ein Hutchinson. Hutchinson Saeco Edition, Gold mit Rot.
Ich hatte immer diesen orangenen Conti-Reifen.
Ah ja.
Den gibt es jetzt, glaube ich, nur für die Rolle, so, ne? Die Farbe.
Ich glaube, genau, das sind aber Vollgummi, oder?
Ja, kann sein. Aber früher, das war so, die hatten so einen orangenen Reifen. Ich weiß nicht, was das für einer war.
Das war der
aber
GP.
Den hatte ich auf jeden Fall. Der erste, ne? Ja. Kann das sein?
Wie bitte?
Weiß nicht, der erste. Aber auch, ich hatte auch so Schlauchreifen, die waren auch orange.
Also genau, die hatten den GP und den Sprinter gab es, glaube ich, in orange.
Sprinter, Junge.
Nee, ich glaube nicht, es ist. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es war. Aber ich werden die von Conti uns sicherlich darauf aufmerksam machen, was die richtige Kombination war.
Gut.
Aber ich glaube, also das Thema ist, glaube ich, auch für mich erledigt damit.
Ja.
Also bunte Reifen, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal, oder also weiß es jetzt auch nicht bunt, aber ich glaube, ein weißer Reifen kommt mir nicht ins Haus.
Nee. Also ich bekomme die auch bald, dann kann ich euch ja mal ein Feedback geben, wie das...
Ja, mach auf jeden Fall auch, bau auch einfach.
Nee, aber meins ist ja sonst komplett schwarz. Also ich glaube, dann kommt das nochmal anders, als wenn du komplett weißes Rad
fährst. Ja, bestimmt super, mach.
Also die, vielleicht kannst du da mit Mathbike Germany noch so einen Nagellack rausbringen.
Fuck yeah.
Das, so die, das wird dann die nächste Kooperation.
Ja, für Collabs bitte an PV. Oh,
und Athletic Greens noch Werbung drauf aufs Rad, das wär's doch. Wollen wir jetzt zum Giro wechseln so langsam?
Ja.
Bisschen italienisches Feeling. Also an dieser Stelle jetzt kurze Einleitung zu Ungarn, kulinarische.
Hallo Radsportfreunde, mein Tipp zum Girostart in Ungarn, ungarisches Hähnchenragout mit Paprika, Kümmel, Kartoffeln und saurer Sahne. Das gibt richtig Power für die nächste Ausfahrt. Ja, und dazu trinken wir natürlich einen Weißwein am besten, und zwar einen aus der Tokaji-Region, aus Ungarn, der Tokaji Furmint Mandolas.
Tokaji Furmint Mandolas.
Sehr lecker, fruchtig und genug trocken für das leckere Hühnchen.
Na, also ihr kennt uns, inhaltlich gehen wir dann ab nächster Folge auf den Giro ein, wenn wir uns ein paar Etappen angeguckt haben, denn Vorbereitung ist nicht ganz so unser Ding und wir müssen uns da erstmal ein bisschen reinfühlen mit den Rennen. Ist auf jeden Fall ein relativ fettes Sprinter-Line-Up da, was mich jedes Jahr wieder überrascht, weil ich beim Giro d'Italia einfach seit Mario Cipollini nicht mehr mitfährt, gar nicht mehr an Sprinter denke. Aber
das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil beim Giro ist eigentlich immer gutes Line-Up, die steigen halt irgendwann aus, aber zumindest die erste Woche ist eigentlich immer ziemlich solide.
Ja, es stimmt, ja. Aber ich weiß auch nicht wieso, aber jedes Jahr denke ich mir wieder so, ach krass, da fahren ja auch voll die Sprinter mit.
War ja auch oft so die letzten Jahre, dass irgendwie ein Sprinter da mit fünf glaube ich war selten, aber so 3-4 Etappensiegen nach Hause gegangen ist, ne? Irgendwie vor ein paar Jahren Demar, dann Ackermann, ich glaube selbst auch Kittel nochmal so einen krassen Giro gehabt. Ja, also von daher wenn eine flache Etappe im Giro ist, die ist halt auch richtig flach, ne? Also ist oft so dann irgendwie an der Küste. Ja, von daher irgendwie schon. Aber insgesamt hast du so recht, ne? Wenn man so an Giro denkt, denkt man nicht direkt unbedingt an eine Sprinter-Rundfahrt.
Mhm. Okay. Es sind nur drei Teams ohne Italiener am Start. Bahrain, EF und Movistar. Weiß nicht, ob die einfach gar keinen Italiener in ihrem Team haben. Eigentlich finde ich es eine Unverschämtheit, da ohne Italiener anzureisen.
Ja, vor allem Bahrain lässt halt den besten Italiener zu Hause.
Fährt der noch?
Ja doch, der fährt Tour.
Okay.
Also ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei, oder?
Ich meine Colbrelli.
Nee, den meine ich nicht.
Also du meinst Caruso.
Ja, genau.
Ja, der fährt, hat irgendwie Tour als Highlight dieses Jahr.
Colbrelli darf ja auch gar nicht mehr in Italien fahren. Aber gut, lass uns jetzt mal anfangen hier.
Tippspiel-Podium ist das Thema,
ja,
was wir noch gar nicht gesagt haben.
Ja, okay, dann mache ich es schnell schmerzlos. Carapaz gewinnt, dann tue ich eine Anliegen gefallen und mache Almeida auf 2 und auf 3 bin ich zwischen Yukafi oder... Aber wo war, oder Keldermann, da bin ich noch nicht so sicher. So sympathiemäßig gehe ich mal einfach auf Yukafi. Ich möchte einfach den auf dem Podium sehen. Giro ist immer so eine Rundfahrt, wo in der letzten Woche einfach irgendjemand nochmal
von es fliegen auch auf jeden Fall Leute 8 raus,
aus 3 fährt oder sowas. Also,
ja, ich bin auf jeden Fall bei Carapaz und Keldermann bei dir. Ich denke auch, dass Carapaz gute Chancen hat, das zu machen. Da bleibe ich auch mal. Keldermann auf 3 bleibe ich auch dabei.
Und 2 Nibali.
Eigentlich der Tradition halber würde ich Nibali sagen. Aber leider, es tut mir leid, Vincenzo, hast du dich jetzt im Mai 2022 aus meinen Grand Tour Podiumstipps verabschiedet. Ich muss noch ein bisschen überlegen. Andi, übernimm.
Ja, ich nehme natürlich als Sieger Almeida. glaube ich, so der Giro, wie viel ihn gemacht mit der letzten oder mit der schweren zweiten Hälfte. So, der wird eigentlich immer besser, je länger die Rundfahrt dauert. Kleines Kontra für ihn auf jeden Fall, dass nur ein Zeitfahren gibt, was nicht so lang ist am Schluss. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass der das dieses Jahr dann machen wird, nachdem er die letzten Jahre schon knapp am Podium vorbeigefahren ist. Letztes Jahr eigentlich nur, weil er ein bisschen ausgebremst worden ist von seinem Teamkollegen, auf den er ab und zu mal warten musste. Und ja, glaube ich schon, dass er das dieses Jahr nach Hause bringt. Hat eine gute Mannschaft da, hat sich absolut auf den Giro auch vorbereitet. Und dann hätte ich jemanden auf dem Podium, den ihr jetzt gar nicht genannt habt. Das ist Romain Bardet.
Mhm. Ich bin auch eigentlich jetzt gerade bei einem Franzosen für
Platz. Und dann, also, aber eigentlich kann es nicht sein, dass man Yates aus keiner vorne ist. Also es wird spannend, glaube ich, ne? Weil Simon Yates fährt Giro noch auf Gesamtwertung. Dann habe ich irgendwie so Pelle Bilbao noch so auf der Rechnung. Mhm. Auch schon eine starke Saison gefahren. Mikel Landa wird irgendwie hochgehandelt, wobei ich das irgendwie nicht mehr ernst nehmen kann.
Nee, drei Wochen hält er nicht durch.
Oder?
Ohne Fehler.
Nee, das funktioniert nicht.
Ja, tja. Aber irgendwie habe ich so Bardet, glaube ich, schon echt gut drauf wieder. Wird auch langsam mal wieder Zeit für ihn, für ein Podium bei einer Grand Tour. Deswegen bleibe ich bei ihm auf Platz 2. Und gehe dann, glaube ich, mit Bilbao auf 3.
Man darf ja nicht vergessen, beim Giro war es immer so in den letzten Jahren, dass halt die im Vorfeld gut waren, auch in der ersten Woche hinten raus eingebrochen sind. Also es ist sehr, sehr oft der Fall.
Ich halt glaube, Bardet hat aber einen großen Motor.
Ja, ich sag's dir nur. Ich will einfach gerade nur meine Sachen begründen. Aber gut, Basti, was bei dir auf 2? Welcher Franzose?
Bardet also, oder? Nochmal kurz zu Almeida. Der hat auf jeden Fall das Handicap, dass er jetzt Marc Soler im Team hat.
Der fährt aber nicht mit.
Echt nicht? Habe ich gestern noch irgendwo gelesen. Ja gut, dann...
Okay,
dann
vielleicht so Last-Minute-Edition, aber eigentlich hat er seine portugiesische Mafia mit dabei.
Gut, dann zweiter Platz Almeida.
Seine zwei Bodyguards. Und sonst eigentlich ein ganz gutes Team. Also Formolo, Ulissi und Kovi fahren noch mit.
Ja. Ja, okay, dann bin ich auch bei Almeida für 2. Tut mir leid, Bardet und Martin wird nichts.
Nee, Martin.
Ja, Martin auf gar keinen Fall, Junge.
Nee. Also. Aber man kann eigentlich nicht so, also Jumbo, Visma und jetzt noch Ineos, so, dass die nicht aufs Podium fahren, ist auch irgendwie unwahrscheinlich, ne?
Ja, gut, ja, gibt halt nur 3 Plätze, aber ich meine, es ist ja dein Podium.
Ja.
Tom Dümmeler ist halt Blackbox auch so ein bisschen.
Ja, und wie, also Bora auch, ne, mit voller Wucht eigentlich Richtung Giro dieses Jahr, würde ich mal sagen, was die GC-Fahrer angeht. Also, ich bin heiß auf den Giro auf jeden Fall.
Der beste GC-Fahrer bei Bora, da er jetzt nicht mitfährt, muss man sagen, der unfassbar gut ist dieses Jahr. Mal sehen, was da noch kommt Richtung Tour de France. Bora auf jeden Fall gerade auf einem ganz guten Hoch unterwegs. Am Wochenende, glaube ich, irgendwie 1035 UCI-Punkte an einem Tag am Sonntag. Ich habe gelesen, erste World Tour Mannschaft, die 3 UCI World Tour Wertungen an einem Tag gewinnen. Okay, bei 2 war es eine Rundfahrt, Stage und Gesamtwertung, aber schon brutal. Und jetzt, ja, du hast recht, auf dem Giro eigentlich alles rundfahrttechnisch ausgelegt, zumindest was GC angeht. Sind gespannt. Natürlich immer irgendwelche Vorbereitungsschwierigkeiten im Vorfeld. Aber eigentlich sind das ja alles so Leute, die, wenn dann hinten raus, gut werden. Ich weiß nicht, Keldermann, wenn er nicht auf die Fresse fällt, eigentlich super stabil.
Ja, ja.
Hindley auch Podium, zäh.
Ja, also Podium ist schon nicht unrealistisch.
Und Buchmann auch wieder Blackbox.
Ja, das Bora schon, ohne jetzt irgendwie eine Bora-Folge draus zu machen, aber jetzt halt natürlich jetzt in Richtung Gesamtbildung haben die schon ein ziemlich starkes Team mittlerweile. Also auch jung und vielseitig. Ne? Also die können mit mehreren Karten spielen. Hast du jetzt ja auch gesehen bei Romandie, wo sie sich gegenseitig den Etappensieg auch noch wegschnappen da. Von daher bin ich auch mal gespannt, was bei der Tour noch passiert mit dem Vlasov. Aber ja.
Ich würde sagen, also ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Giro, geilste Rundfahrt. Und ich werde in der letzten Woche komplett in den Dolomiten sein zum Radfahren. Und bei der Schlussetappe dann, mindestens bei der Schlussetappe anwesend. Und dann auch aufnehmen aus den Dolomiten. Also wir treffen uns dann live vom Giro d'Italia. Da freue ich mich schon drauf. Und mein Hot Take, der auf jeden Fall maximal lauwarm ist zum Giro, wäre, dass Benjamin Gemay eine Etappe gewinnt. Erste Grand Tour Etappe.
Kann gut sein, ne?
Ist jetzt nicht so ein Hot Take, aber...
Nee, definitiv gar nicht.
Aber gut.
Ich wollte gerade noch sagen, dass eigentlich so relativ spontan, glaube ich, ne, Mathieu van der Poel jetzt auch zum Giro fährt. Würde ich jetzt aber auch mal behaupten, dass er eine Etappe gewinnt. Ja.
Vielleicht wird er auch auf Gesamtwertung, wenn er Bock hat.
Ja.
Nein, war ein Scherz natürlich.
Ja, bevor wir zu World Tour Bikes kommen, jetzt erstmal kulinarischer Einblick. Und ich habe den natürlich bestellt von meinem Team. Und das Ganze zu Sizilien, denn so richtig fängt der Giro dann für mich in Sizilien an. Ich war da auch selber schon mal, bin auch selber schon mal diese Anfahrt zum Ätna hochgefahren, die dann da auf der vierten Etappe, erste Etappe in Italien fahren. Und schon krasse Landschaft da auf jeden Fall. Und kleinen kulinarischen Einblick zu Sizilien gewährt uns die bezaubernde Dumbo Visma von Twitter. Also alle mal reinfolgen an dieser Stelle. Und wir bekommen jetzt so einen kleinen Einblick und am Schluss eine Empfehlung zu Vorspeise, Nachtisch und Hauptspeise. Auf Sizilien ist bekanntermaßen mediterranes Klima und die Küche der Insel ist eng verbunden mit Flora und Fauna der Vulkanlandschaft des Ätnas. In der sizilianischen Küche werden vor allem Produkte, die auf der Mittelmeerinsel angebaut werden, benutzt. Und das sind Oliven, Wein, Tomaten, Zitronen, Orangen, aber auch Antischocken, Auberginen, Paprika, Pistazien und Mandeln. Ja, außerdem gibt es frisch gefangenen Fisch, insbesondere Sardinen. Und die sizilianische Küche ist sehr vielseitig, weil es auch Einflüsse aus Griechenland, Spanien, aus der arabischen Küche, französische und nordafrikanische Küche gibt. Antipasti, kennt ihr Arancini?
Mhm.
Das sind so frittierte Reisbällchen mit unterschiedlichen Füllungen. Das ist typisch sizilianisch. Dann der Klassiker ist Pasta alla Norma. Pasta mit Auberginen, Basilikum, Tomaten und sizilianischem Schafsricotta. Und die Legende besagt, dass dieses Gericht nach Vincenzo Bellinis Oper Norma benannt wurde. Die Zutaten sind natürlich, wie in der italienischen Küche üblich, die Verkörperung der Trikolore der italienischen Flagge und sollen die Landschaft um Catania, wo das Gericht erfunden wurde, repräsentieren. Genau, ist ziemlich ähnlich wie zur klassischen Pizza Margherita. Da gibt's übrigens auch ein Rezept von Vincenzo Nibali. Auf der Website vom alten Track-Team haben die so ein paar Rezepte noch stehen. Da gibt es Mia Margherita Pizza von Vincenzo Nibali und das kann man sich abrufen. Vincenzo kommt nämlich bekanntermaßen von Messina, wo auch ein Etappenschlussort des diesjährigen Giro stattfindet. Als Nachtisch könnt ihr euch typisch sizilianisch Cannoli reinziehen. Das sind meist mit Ricotta-Creme gefüllte Gebäcktaschen und klassisch wird das Ganze verfeinert mit Pistazien oder kandierten Früchten. Oder es gibt sie auch mit Schokostückchen. Die typische Pasta auf Sizilien ist röhrenförmig, also Bucatini oder Macaroni. Für Pasta-Interessierte gibt es da auch einen YouTube-Kanal, Pasta Grannies heißt der. Und genau, das Rezept mit dem vollen Radsportbezug wäre dann die Pizza Margherita von Vincenzo Nibali. Wir packen einen Link in die Shownotes.
Ich hätte auf jeden Fall nochmal Hunger. Vor allem auf Cannelloni. Aber ja gut.
Und obwohl es hier eine ganz andere Tageszeit ist, könnte ich jetzt auch eine Pasta essen. Also danke, Basti. Ja, leider fahre ich nach Budapest und nicht nach Sizilien.
Ist so ein Gulasch.
Ja, dazu haben wir ja auch einen Einspieler.
Ja,
vielleicht genau. Machen wir den jetzt. Ja, ich würde sagen, einfach zum Abschluss des ersten Giro-Takes hier machen wir die Zusammenfassung der ersten Giro-Woche von Erik auf dem Weg von Budapest nach Sizilien. Kleine Geschichte, was er so alles erlebt hat und wie sich die Reise bis jetzt so anfühlt. Nochmal zur Info, er macht den ganzen Giro selbst versorgt, inklusive Transfers und später im Jahr dann die Tour und dann noch die Vuelta.
Hi, ich bin Erik. Ich bin 19 Jahre alt und komme eigentlich aus dem klassischen Radsport. Ich habe eigentlich die kompletten Jugendklassen durchlaufen ab der U15. Kleine U15 Kirmesrennen gefahren, dann im U17 Nachwuchskader gewesen von NRW, U19 Bundesliga bei Rose 2 Jahre. Nach dem Abi hatte ich dann einfach mal Bock, was anderes zu machen und ich finde, dass das Projekt von Lachlan letztes Jahr, das war schon extrem geil. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht alle drei Grand Tours fahren, unsupported. Alleine, inklusive Transferstrecken. In diesem Jahr ist das extrem schwer eigentlich, weil alle Transferstrecken extrem lang sind. Jede Grand Tour startet in einem anderen Land. Und jetzt zum Beispiel beim Giro muss ich dann von Ungarn nach Sizilien fahren, über 1800 Kilometer. Das ist eine Transferstrecke. Und so werden dann halt zusammen insgesamt mit den Transferstrecken 22.000 Kilometer. Also jede Grand Tour ungefähr 7.500 Kilometer. Ja, im Moment bin ich in Scalea, also ungefähr 450 Kilometer vor dem Startpunkt der 4. Etappe in Sizilien. Also habe ich eigentlich schon den Großteil der Transferstrecke geschafft. Läuft eigentlich ziemlich gut derweil. Das liegt aber auch daran, dass bis jetzt eigentlich kaum Höhenmeter da waren, außer heute. Heute war bis jetzt eigentlich so der härteste Tag. Heute waren es 4000 Höhenmeter und 230 Kilometer oder so. Und dann halt immer das Essen reinzukriegen und mit dem Gepäck die Berge hoch, das macht es halt auf Dauer extrem schwierig. Ja, aber eigentlich, Stimmung ist, ich würde sagen, größtenteils eigentlich ganz gut. Aber ich bin gerade zum Beispiel im Zimmer angekommen und wenn ich dann 5 Stunden im Dunkeln fahre oder so, weil ich den getrödelt habe und es war im Sturm, das hat mich ein bisschen aufgehalten, dann geht die Stimmung schon manchmal ein bisschen in den Keller. Genau. Ist auf jeden Fall krass, wie die Leute sich um einen sorgen. Eben zum Beispiel war extrem krasser Sturm. Und dann habe ich mich untergestellt und habe da ein bisschen gewartet. Und ich war nass, habe alle Sachen ausgezogen und mich halt unter so einem Abdach in den Schlafsack reingelegt, weil mir so kalt war. Und dann kam die Besitzerin oder die Schwester von der Besitzerin und hat dann gefragt, was ich da mache und die konnte aber kein Englisch und dann haben wir uns über Google Übersetzer unterhalten und die waren total nett und wollten erstmal die ganze Story wissen. Dann ist die eine Frau in den Supermarkt gefahren und hat extra nochmal Wasser geholt und was zu essen. Das ist so die klassische Reaktion, die ich im Moment so kriege, weil ich anscheinend so verwahrlost aussehe. Denken die Leute, ich brauche Hilfe. Das kam jetzt schon öfters vor. Ist aber auf jeden Fall ganz cool. Ja. In der kommenden Woche ich glaube, ehrlich gesagt, da geht's erst richtig los, weil mit dem Start fangen natürlich auch die ganzen Höhenmeter an. Und ich habe dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeitdruck. Ich will eigentlich immer so 3 bis 4 Stunden vor dem Peloton sein. Das ist natürlich schwierig mit Pausen und so. Aber eigentlich fände ich das am coolsten stimmungsmäßig, weil man halt dann die ganzen Berge hochfährt und da stehen schon die ganzen Fans. Ist aber
Er hat
natürlich nicht so
Bock.
ganz einfach.
Er hat definitiv Bock. Alright. Dann geht die Tombola los, würde ich sagen.
Los geht die Hate Machine. Ich freue mich schon wieder auf die ganzen, auf die ganzen Mails.
Testen kann jeder. Materialwagen. Hier wird demontiert.
Ja, an der Stelle danke nochmal an alle Cube-Fahrer für die Aufklärung, woher jetzt die also die Modellbezeichnung kommen. Anscheinend für das Carbonmaterial, was da jeweils verbaut wird.
Danke also an die Cube-Fahrer für die Fotos an den Schildern vom Wertstoffhof von ihren Fahrrädern, die wir auch geschickt genau. bekommen haben.
Ja, aber ist ja auch praktisch, ne? Weißt du direkt, was für Material das Rad hat und auf welchen Haufen du es draufschmeißen kannst.
Ja, sehr gut.
Wie viele Carbonlagen der Haufen hat.
Ja, wir hatten bereits die ersten 10 Marken der World Tour Teams, also Frauen und Männer, und machen jetzt mal weiter mit den beiden anderen, damit wir das mal abgehakt haben hier. Ja, kurzer Einstieg. Ich würde jetzt einfach mal hier aus dem verbleibenden Topf eine Marke rausziehen und dann fangen wir an.
Genau. Wie letztes Mal, Andi, los die Marken aus. Wir haben 10 Marken übrig, über die wir einfach noch unseren persönlichen Senf geben, unsere Erfahrungen damit und ob wir das Fahrrad uns kaufen würden oder nicht. Andi, kannst du uns nochmal die Kategorien sagen?
Wir unterteilen, glaube ich, in 5 Kategorien. Die unterste Kategorie ist die Baumarktkategorie, so genau. wie wir sie genannt haben. Ja, eigentlich für alles, was uns gar nicht gefällt oder auf den Müll gehört. Dann gibt es noch so die Kategorie 1 drüber. Das ist so, ja, ist nichts für mich. Dann gibt es die Kategorie Gönn dir, also Marken, die wir auf jeden Fall gut finden, jetzt uns nicht umhauen, aber schon in der positiven Einordnung sind. Und ja, dann gibt es noch die Org-Kategorie, natürlich hier ein bisschen Radsport, wie sagt man, Floskeln, ne? Und ja, eins drüber ist natürlich das Kaiser-Material, also ja, einfach das Beste, was wir so auf dem Markt sehen.
Disclaimer. Die Meinungen und Perspektiven des Radsport-Podcasts könnten verstörend sein und spiegeln nicht die eindeutig wissenschaftlich getestete Datenlage führender Fachpresse wider. Die maximal subjektiven Sichtweisen basieren auf jahrzehntelangem Anstarren von Fahrrädern und entsprechen höchstens den Ansprüchen des IOC. Sollten Sie sich von Aussagen verletzt fühlen, kontaktieren Sie einen Seelsorger oder die Feedback-Zone. Es wurden bei den Aufnahmen keine Tiere verletzt.
Ich würde jetzt mal sagen, genug rumgeplänkel hier. Ja, also fangen wir direkt hiermit an.
Ja.
Das, ich finde, die Marke ist ganz vieles auf einmal.
Passend zum ja, Giro d'Italia. So.
Ich weiß auch gar nicht, was man dazu jetzt alles sagen kann. Also es geht um die Marke Colnago. Wurde schon Mitte des 20. Jahrhunderts gegründet von dem berühmten Ernesto Colnago. Der hat am Anfang allerdings nur so Maßrahmen gebaut. Mhm. Also das war noch nicht so also keine Serienproduktion, natürlich zu der Zeit auch schon noch schwierig. Es gibt um diese Marke halt so viele Mythen und Geschichten. Also es wäre ein bisschen, würde glaube ich ein bisschen Rahmen sprengen. Ich versuche mal so die für mich wichtigsten Punkte hier nochmal rauszusuchen. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass Ernesto Colnago eine Zeit lang als Mechaniker gearbeitet hat im Profi-Radsport. Unter anderem war er Chefmechaniker für das Molteni-Team, für das auch Eddy Merckx gefahren ist. Mhm. Und Eddy Merckx war so einer der Rennfahrer, der den Erfolg der Marke auch mitbegründet hat. Also natürlich wahrscheinlich 200 seiner 500 Siege auf einem Colnago gefahren. Dazu kam dann noch Giuseppe Saronni, der auch den Giro damals mit einem Colnago gewonnen hat. Und ja, das waren so die beiden Fahrer, die eigentlich so diesen Mythos ins Rollen gebracht haben. Ja? Also ich glaube, so in den 60er, 70er Jahren hat sich das eigentlich so begründet, warum Colnago heute immer noch so einen Namen hat. Ja? Weil kommen wir jetzt später zu. Haben auf jeden Fall in den Jahren so einige legendäre Modelle rausgebracht. Eigentlich auch immer ganz gute Namen dafür gehabt, einfach die Master-Serie zum Beispiel. Und ja, am Ende einer der ersten Hersteller auf jeden Fall, die mit Carbon gearbeitet haben und dann natürlich dieses legendäre Colnago C40 rausgebracht, was, glaube ich, ja, einfach unzählbare Erfolge auch zusammengetragen hat. Und ich glaube, so das war zumindest auch in meiner Jugend auf jeden Fall so das Rad, was man so, okay, wow, Colnago C40, gab es dann in den bekannten Designs von Mapei, Rabobank, ich weiß gar nicht, welche Teams damit noch gefahren sind. Ich glaube, so ein absoluter Legendenstatus hat dieser Rahmen. Ja, was glaubt ihr, die wievielte Tour hat Pogacar für Colnago gewonnen? Gute
Frage. Vor allem, wer hat. Ich glaube, Max gewonnen. Max hat 7 gewonnen, oder? 6? 7?
Nee, es gibt nur 5. Also, Armstrong war der Einzige, der 7 hatte. Also, 5 ist das Maximum.
Hatte keiner mehr als.
Ihr werdet eh nicht drauf kommen. Pogacar hat die erste Tour für Colnago gewonnen.
Ja,
ich glaube, Merx damals noch nicht auf der Marke Colnago, oder es gab die Marke da noch nicht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Auf jeden Fall, um nochmal da an dem C40 anzuschließen, ich glaube, das war so die letzte Innovation, die gefühlt Colnago auf den Markt gebracht hat.
Die Muffen haben sie da noch auf jeden Fall relativ lang durchgezogen.
Ja, da hört mein Fachwissen wirklich von Rahmenbau dann auch auf, aber wie gesagt, also bei mir fehlen jetzt irgendwie so in den letzten 20 Jahren so ungefähr die technologischen Innovationen. Kein Fortschritt steht jetzt für mich heutzutage auch nicht unbedingt für Performance. Allerdings der Name ja immer noch so, also Colnago ist schon Colnago, ne? Muss man ja sagen. Von daher für mich immer noch Ohr-Kategorie.
Okay, ich mach's kurz. Für mich definitiv Kaisermaterial. Also okay. Ist halt C40, dann C50, C60 danach. Auch jetzt, ich meine, die haben jetzt gerade ein Direct-Consumer-Rad rausgebracht, wofür du 2 Dacia Logans kaufen kannst. Also das ist halt irgendwie weiß nicht, also ich finde die immer noch geil. Ich finde auch geil, dass die einfach während einer Rundfahrt zwischen Scheibenbremse und normaler Bremse hin und her wechseln. Einfach, dass du an dieser Marke so vieles einfach nicht so, wie es in einem modernen Radsport sein sollte vielleicht. Aber gerade deswegen finde ich es eigentlich so mega sympathisch. Also auf jeden Fall Kaisermaterial. Wenn ich Skate hätte, würde ich mir irgendwann, wenn ich alt bin, sowas wie ein Colnago würde ich mir hinstellen. Und einfach nie fahren, einfach nur hinstellen. Schöne Räder.
Vielleicht hier nochmal ein kleiner Side-Fact. So, die bezahlten Nummern hinter dem C sind immer die Jahre der also des Firmenbestehens.
Wie bei also Q.
C40 war im 40. Jahr und so weiter. Und ich glaube, aktuell ist C68 oder so. Oder
ich glaube schon, ja.
Und es ist gar nicht, also es ist schon teuer, aber es ist so nicht das teuerste, ne? Schon fast günstig.
Ja.
So ein Colnago.
Also die haben doch jetzt so ein neues rausgebracht, letzte Woche, glaube ich.
Das meinte ich doch gerade, ja. Das mit Direct to Consumer, das war ja für 16.000 oder 17.000 Euro knapp, ja.
Genau.
Okay, dann haben sie vielleicht jetzt
noch. Da gibt es aber auch direkt noch ein NFT dazu.
Ja, das gibt es, glaube ich, bei allen, die du dir customized. So, das habe ich gestern auch noch gelesen auf der Seite. Aber so dieses C68 mit einer Dura-Ace und so, kostet, glaube ich, 14. Ist auch schon fast ein Schnapper.
Ein Schnapper.
Ja, okay. Ja, die Italiener auf jeden Fall auch immer stabil hochpreisig unterwegs. Ich finde krass, dass also die italienischen Marken, ich schmeiß die schon so ein bisschen in einen Topf. Trotzdem ist es dann noch mal so irgendwie so ein Riesenunterschied. Wir werden auch heute noch über De Rosa sprechen, glaube ich. Aber von Pinarello zu Colnago irgendwie so ein bisschen gleiche Philosophie, trotzdem auch wieder ganz anders. So Pinarello nimmt man ja schon irgendwie auch im absoluten Performance-Bereich wahr. Colnago
ja, gar nicht gleiche
irgendwie so.
Ja, komplett andere Philosophie, finde ich. Also gar nicht gleich.
Aber also ja, Conagos, auch jetzt Spinarello Conagos so ewig ohne Scheibenbremse gefahren und
ja, aber immer noch Performance, ne? Conagos ist halt immer noch, Conagos hat einfach nur Emotionen. Pinarello hat schon noch den Performance-Gedanken irgendwie im Vordergrund, finde ich.
Ja, aber Colnago versucht den ja auf jeden Fall auch so ein bisschen noch.
Die versuchen es
so nachzuholen, sage ich mal. Aber ich bin da aus Traditionsgründen auf jeden Fall auch bei Andy und würde Ortkategorie nehmen. Ich hätte auf jeden Fall auch gern. Es gab mal zwischendurch, das ist kein ganz neues Rad, aber so vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so, kam noch mal so ein Rahmen in so einem Mapai-Design raus. Vom C, was weiß ich, 62 oder was das dann war. Das war mega geil, das Rad. Mit einer schönen super Rekord dran. Irgendein Campagnolo-Laufradsatz. Würde ich mir auf jeden Fall auch direkt kaufen. Einfach für die Eisdiele. Für die Gelateria Venezia.
Okay.
So. Nächste Mal weiter. BMC.
Ja, ganz anderes Rad.
Also, kurze Geschichte. Bob Bigelow war der Gründer von BMC. Finde ich schon, hier habe ich hier extra für Paul nochmal rausgesucht. So ein Name, gefällt der dir oder nicht?
No, Bob Bigelow hört sich gut an.
Bob Bigelow, alles klar. Der hat das gegründet, hat erst nur Räder exklusiv in der Schweiz vertrieben, für Rallye, glaube ich, damals war das, oder zumindest mal für die Firma. BMC stand auch am Anfang für Bigelow Mounting Company. Und seit 2001 heißt aber Bicycle Manufacturing Company. Das Unternehmen wurde dann irgendwann von Andy Ries, dem Besitzer von Phonak, dieser Hörgerät, dem Hörgerätehersteller, gekauft, der dann ja, das Ganze so ein bisschen auf den Radsport ausgelegt hat, hat ein Team gesponsert, sein eigenes Team, und ja, daraus entstand dann später auch das Team BMC, das es jahrelang gab und dann auch schon 2011 den ersten Toursieg geholt hat. Ja, BMC Räder, was gibt's dazu zu sagen? Heißen irgendwie alle Machine? Also,
Machine, ja.
Produktbezeichnung in der Schweiz auch immer sehr ausgefallen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich fand die so in der Zeit, wo Cale Evans damit gefahren ist, fand ich das irgendwie ganz cool. So, die hatten ja auch diesen, so wie ähnlich es heute Lapierre so ein bisschen hat, diesen Hinterbau so ein bisschen versetzt. Mittlerweile weiß ich nicht so recht. Also die sind ja schon eigentlich sehr ästhetisch, die Räder. Also zumindest mal die
Team-Machine.
Die Team-Machine ist okay. Alles danach wird ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also dieses Aero-Rad Time-Machine Road, das finde ich ja ist schon eine Zumutung irgendwie so, ne? Mit diesen integrierten Flaschenhaltern und dieser Butterbrotsdose, die da unten vorm Tretlager hängt.
Absolut.
Sieht aus wie ein Raumschiff, ist nicht so meins, auch jetzt diese roten Lenker-Vorbau-Kombi, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie so die Straßenräder von denen sind nicht so meins. Abgesehen davon, dass wir das hier nicht wirklich mit einbeziehen in unsere Bewertung, finde ich die Gravel- und Mountainbikes dafür überragend. Aber ja, so die, weiß ich nicht, Straßenräder für mich nur Trash irgendwie.
Fun Fact, Tom Pidcock hat Olympiasieg auf BMC geholt.
Wir müssen vielleicht mal kurz auch noch...
Aber auch Mountainbike.
Ja, Mountainbike, ja.
Die Teams dazu sagen, wir machen ja hier World Tour Teambikes gerade. Colnago war das United Emirates UAE. Und jetzt sind wir bei AG Désert.
AG Désert ist hier dran. Nee, ich mach gönn dir. Also wem es gefällt, die Kombi, mach ich gönn dir. War ästhetisch, bis auf jetzt mal die Farbe davon am Vorbau, finde ich es auch nicht schlimm. Also es sind schon gute Räder. So. Kann man sich schon mal gönnen.
BMC, ich hatte tatsächlich auch mal eins, aber das ist lang her. Damit kann man es wahrscheinlich dann auf jeden Fall fahrtechnisch nicht mehr vergleichen. Ich hatte mal so ein Astana-Teil. Ja, auch mal diese schwarz mit blau mit gelb. Und ja, damals fand ich das auf jeden Fall mega cool. Und jetzt, heutzutage bin ich da auch bei Andy, ästhetisch ist es nicht mein Ding. Auch relativ emotionslos, komplett alles integriert, dass diese Grautöne, die man da oft sieht, die haben für mich immer so ein bisschen so einen Abflussrohrcharakter. Und ist halt auch so integriert, dass es teilweise auch wirklich schlecht zu schrauben ist, kann ich dann mal aus dem Bikefitting raus sagen. Wenn du da irgendwie Lenkervorbau ändern willst, abmontieren willst, auf jeden Fall ein absolutes Drama. Dann noch ein Funfact aus einer Radprofi-Biografie. Der Name BMC, der dann früher irgendwas mit Bigelow zu tun hatte, der war dann zu Zeiten des Teams BMC, wurde der mit Big Money Cunts übersetzt. für mich einfach, es ist vermutlich, habe ich jetzt natürlich keinen Eindruck, ein gutes Rad. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man da drauf sitzt und reintritt, dann geht das vorwärts. Aber ist kein Rad für mich. So, das gefällt mir einfach vom Design her nicht. Definitiv. Also, für mich, sagen wir, ich bin bei nah. So, nee. Also, zweitletzte.
Gut. Geht eine Runde weiter.
Cannondale. Da haben wir auf jeden Fall einen Experten. Und ich habe, glaube ich, auch im Leben schon mindestens 4 Cannondales gehabt. Ja, ich glaube 4. Okay, Andi, du fängst an.
Jo, 1971 wurde das gegründet in den USA von Joe Montgomery. Ist zwischendurch einmal pleite gegangen schon. Und seit 2022 gehört es zu Pon. Ich weiß gar nicht, also denen gehören, glaube ich, bald alle Radmarken, oder?
Okay. Wir sind beim Team EF zu Hause auf jeden Fall.
Wer sich erinnert, ich glaube, Cervelo gehört dazu und noch zig andere. Genau, Team EF, Education First, ist auf Cannondale unterwegs, genauso wie das Team EF Tipco.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ist genau der Name? Genau.
Tipico oder Tipco?
Tipco.
Tipco. Tipico ist was anderes.
Team Tipico.
Team Tipico fährt vielleicht auch Cannondale, wer weiß. Ja. Auf jeden Fall, die Frauen- und Männer-World-Tour-Mannschaft, beide auf Cannondale unterwegs. Cannondale, glaube ich, besonders bekannt geworden durch diese Aluminium-Bauweise.
Ja, über Mario Cipollini einfach.
Also das Kart, wer kennt's nicht, er hat sich dadurch schon so ein bisschen den Ruf als High-End-Marke quasi erarbeitet. Und also besonders berühmt durch Mario Cipollini mit dem, ich glaube, Cut 3 angefangen, Cut 4, 5, 6 bis 2007, 6 wurde, glaube ich, Saeco, das Team Saeco von Cannondale gesponsert, in der Zeit auf jeden Fall mit Mario Cipollini sich Giro-Etappen gewonnen, Tour-Etappen, dreimal die Gesamtwertung vom Giro d'Italia mit Ivan Gotti, Gilberto Simoni und Damiano Cunego. Also auch auf der Ebene sehr erfolgreich gewesen. Mittlerweile gibt es da auch Carbonräder. Das Super Six kennt, glaube ich, so ziemlich jeder. Interessant finde ich, das wusste ich auch bis vor ein paar Tagen nicht, es gibt auf die meisten Modelle eine lebenslange Garantie.
Bis auf das, wo mir die Kettenstrebe gebrochen
ist. Auf Material- und Herstellungsfehler. Bis auf das eine Mal. Also ja, er kann ja gar nicht anders sein. Also wird es wahrscheinlich irgendwie Ausnahmen geben, aber finde ich schon krass. Also ja, für mich irgendwie kennt der aktuell so die coolste Radmarke, finde ich. Ne? Also ja, natürlich das Team, was sie sponsoren, auch gerade extrem gut aufgestellt, was so das Marketing angeht. Palace-Kollabo mit Cannondale fand ich auch stark. Optisch finde ich das Super Six so mit das schönste Rad eigentlich aktuell. Und ich würde es auf jeden Fall in die Or-Kategorie einordnen. So, ich bin es noch nie selber gefahren, aber ja, wie gesagt, gefällt mir optisch sehr gut. Aerorad bin ich nicht so ganz ganz dabei mit diesem halb integrierten Steuerrohr so. Aber sieht trotzdem noch ganz gut aus, finde ich. Auch immer mit dem Design so, was Farben, Lackierung und so weiter angeht, ganz vorne mit dabei. Also wie gesagt, Rock-Kategorie.
Ja, bei mir ist zwischen Gönn dir und auch Ohr. Kategorie. Ich bin es ein paar Jahre lang gefahren und ich habe selbst auch das Cut, ich glaube, das ist Cut 12, habe ich zu Hause noch als Alurahmen rumstehen. Von daher, ja, ist auf jeden Fall schon ziemlich gute Räder. Aber Ohr-Kategorie. Ich verstehe das mit den Collabs, ich finde die auch ganz cool. Ja, aber ich glaube, ich mache so bei Gönn dir rein.
Welchen Fahrer verbindest du mit dem Cannondale-Fahrrad? Außer Mario Cipollini?
Eigentlich
Jonas niemanden. Rutsch.
Jonas Rutsch.
Eigentlich sonst niemanden. Also Schipo ist schon sehr prägnant. Na, oder Gilberto Simoni und sowas und Damiano Cunego und so.
Also ich habe da auf jeden Fall auch eine richtig heftige Cannondale-Fan-Vergangenheit, was aufs Team Saeco gegründet ist. Und ich habe bis vor 10 Jahren so die ganze Entwicklungshistorie von Cannondale Rennradrahmen durch. Ich hatte einen Cut, ich hatte einen 613, das erste Carbonrad von denen, was noch Alu-Muffen hatte oder Alu-Steuerrohr und Hinterbau. Ich hatte einen System 6, wo der Vorderteil aus Carbon war. Also 613 ist so Simoni Cunego gewesen. System 6 ist Froome gefahren bei Barlow World. Ich hatte auch das Barlow World Fahrrad. Und ich hatte eins der ersten Super 6 Evos. Das habe ich aber auch Gebrauch gekauft und das ist mir durchgebrochen. Das war damals noch bekannt, dass dir irgendwann die Kettenstrebe bricht. Und es ist auch wirklich so gekommen. Aber ja, auf jeden Fall so image-technisch geile Räder gewesen. Richtig Bock immer darauf gehabt, richtig gut ausgesehen, weil die halt auch klassische Rahmengeometrien noch so lang durchgezogen haben. Jetzt ja auch mit dem neuen Super 6 Evo auch nur diese leicht versetzten Sattelstreben. Ansonsten noch super klassisch, super schönes Rad, würde ich mir auch holen. Aero-Rad würde ich mir definitiv nicht holen. Das sieht irgendwie verbaut aus. Ich bin auch bei Ort-Kategorie.
Alright, dann geht's weiter.
Look
ist Sponsor bei dem Frauenteam, jetzt muss ich nochmal, Roland Kogeas Cycling Squad oder so.
Wie heißen die?
Ja, Moment, ich muss nochmal kurz nachschauen. Ja, die sind World Tour. Kann schnell an jemandem vorbeigehen, weil irgendwie... Ja, sind die nicht so richtig präsent, sind allerdings in der Women's World Tour, heißen Roland Kogeas Edelweiß Squad.
Krass, okay, ist für uns alle neu, sorry dafür.
Ist eine Schweizer Women's World Tour Mannschaft und da fahren ja, so Urgesteine wie Zabelinskaya und also gibt es auch schon länger, also gibt es nicht erst seit gestern. Ember Neben ist da noch gefahren. Hanna Buch aus Deutschland fährt da mit. Und ja, die Mannschaft gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, sind dieses Jahr aber das erste Jahr in der World Tour. Und wie gesagt, auf Look unterwegs. Ja, Look auch schon ein bisschen älter, wurde 1951 gegründet, haben am Anfang Skibindungen hergestellt und dann auch ja, so mit das erste Klickpedal
Fahrradbindung
entwickelt. Ja, also einfach die Technologie so ein bisschen aus dem Skisport übernommen. Ich habe es nicht so ganz rausgefunden, ich glaube, den ersten Carbonrahmen auf den Markt gebracht.
Ja, stimmt. Klar, das war
auch, glaube ich, gemufft.
Oder war das nicht Giant mit dem Kallax?
Nee.
Vielleicht also, bei Look das der erste Vollcarbonrad.
Auf jeden Fall haben sie den schon direkt nach dem Pedal rausgebracht. 1984 kam das Pedal und 1985 haben sie diesen Rahmen vorgestellt und Greg LeMond hat den auch schon ein Jahr später bei der Tour gefahren. Ich kann mich auch genau daran erinnern, er hatte so ganz dünne, so für, also sah mhm. eigentlich aus wie ein Stahlrahmen, nur dass die Rohre halt auch dann aus Carbon waren. Ja, in so den letzten Jahren hat dann Luke ziemlich ausgefallene Geometrien auf jeden Fall gebaut. So, die hatten auch so ein Oberrohr, was so in den Vorbau überging, so, aber so nach steil ansteigen. Also
das hat Fabian mal gehabt, das Rad.
Grey.
Also in Mondrian-Design auch. Also der absolute Vollklassiker. Look, wie hieß das? 7, 8, 5 oder irgendwie.
So ja, Quatsch. Also so ähnlich heißen die auch immer noch. Ja, die fand ich
96.
Die fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Aber das aktuelle Aero-Bike von denen, das finde ich gar nicht so schlecht.
Ist gar nicht so schlecht, ne?
Finde ich gar nicht so schlecht. Das normale holt mich jetzt da nicht irgendwie so ab. Die haben noch so ein leichteres Rad einfach. Das fand ich jetzt nicht so, finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Da gehst du einfach so dran vorbei, ne? Und denkst dir so, fällt nicht groß auf. Was mich so ein bisschen überrascht hat, die haben ganz ausgefallene Lackierung teilweise. Also so auch so mit, ja, so Chamäleon-Effekt und sowas, ne?
Nice.
hätte ich jetzt gar nicht da so eingeordnet. Jetzt fällt mir hier der Kopfhörer runter. Ja, aber ich weiß nicht. Also, wie gesagt, Aerobike finde ich irgendwie ganz schön, aber insgesamt würde ich jetzt nicht so, ist nicht so meins. Also, nee. Sorry, Look.
Ja, also in der Vergangenheit, ich bin ja auch Look unterwegs gewesen bei La Monta damals, fand Aha. ich die Räder ziemlich geil, muss ich sagen.
Das oh, welches hattest du da noch? 595?
Das 959?
Ja, 595. Genau. Das weiß-schwarze also, mit der integrierten genau. Stütze?
Ja, genau.
So geil.
Das war ein ziemlich geiles Radmodell. Muss ich sagen, wirklich sehr geil. Also hätte mir damals das gemacht, hätte ich gesagt, oh, Kategorie, jetzt würde ich sagen, na. Ist auch, wie du schon sagst, es kickt ja nicht mehr so richtig. Wir hatten es auch mit Heiko Maas, der fährt ja auch eins.
Naja.
Aber ja, also wenn so ein bisschen so back to the roots gehen würden, ich glaube, dann da wäre das noch schon ziemlich geil so. Weil das war echt nicht schlecht, was sie da an Start hatten. Weil war ja auch so eine Marke, wo man früher immer mit die Gabeln haben wollte, als es noch die Zeiten gab, wo man sich einen Alurahmen gekauft hat, irgendwo dann Carbonrahmen und dann eine andere Gabel dazu noch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt. Und da war so Look-Gabel auf jeden Fall auch immer Top-End-Material. Von daher zumindest in der Wahrnehmung ein bisschen abgebaut, was sicherlich in der Realität nicht so ist. Aber auch daher, na.
Also ich kann das nachvollziehen und tatsächlich habe ich aus diesem Jahr Holger Sievers dann sein Fahrrad abgekauft und hatte genau dieses 595, was du da auch gefahren bist, mit einer Dura Ace 7900 und Mavic Serium XLR oder wie die hießen, die so komplett schwarz waren und so wie so Helikopterflügel aussahen. Mega geiles Fahrrad. Würde ich sagen, mit eins der schönsten Fahrräder, was ich je hatte und damals auch mega gut, also hat sich auch gut angefühlt, das Teil. Ich finde tatsächlich das Neue auch gut, würde ich mir definitiv kaufen. Dieses Aerobike, was Andi meinte, es heißt jetzt 795, anscheinend wir hatten das 595, Fabian zwischendrin hatte dieses durchgängige Oberrohr 695, glaube ich, und jetzt sind wir bei 795. Und die haben sich zumindest so geometrietechnisch auch ein bisschen Gedanken gemacht, auch wenn ich da keine Ahnung von habe. Das sieht doch relativ modern aus, der Rahmen ist sehr kompakt. Du kannst, glaube ich, die Sattelstütze umdrehen bei diesem Rad, was dann auch so Triathleten zugutekommt. Du kannst ja wirklich so eine Zeitverposi komplett sporten auf dem Fahrrad, das ist jetzt für uns natürlich völlig egal. Aber relativ viel Stack, relativ kompakte Geometrie finde ich gut. Und ich glaube, das kannst du ja auch cool aufbauen, das neue Aerorad. Lackierungen gefallen mir. Ich bin bei Gönn dir, würde ich fahren. Und halt dieses klassische Mondrian-Teil, dieses Design von Look, was die ja immer noch jetzt im neuen Rahmen, glaube ich, nicht anbieten, aber zwischendrin immer wieder schon geil. Also auch auf den Bahnfahrrädern wird das ja durchgezogen, wo das ja relativ stark benutzt wird.
Genau. Und die Bahnräder von denen, das sind, glaube ich, echt Maschinen auch, ne?
Ja, die sind überragend. Also es gibt, da waren die echt jahrelang einfach mit das Krasseste, was du fahren konntest. Ja. Zumindest im Sprintbereich, ja. Genau.
Dann geht's jetzt weiter. Schau mal hier. Oh. Scott.
Scott. Endlich sind wir beim zweiten Teil von Ridley Scott. Scott.
Komplett. komplett unemotional. Also so.
Nee, also erstmal, Scott ist ja ein Schweizer Radhersteller. Wurde aber nicht in der Schweiz gegründet. Also kommt ursprünglich aus den USA. Nämlich vom Bruder von Ridley Scott, von Ed Scott. Spaß ist, weiß ich nicht, ob es der Bruder ist, glaube ich nicht. Wurde das Unternehmen zumindest gegründet. Der hat aber auch dann am Anfang noch keine Räder gemacht, sondern hat Skistöcke hergestellt. Und 1978 ging es dann nach Europa bzw. in die Schweiz. Und ab 86 haben sie Räder gebaut. Zunächst Mountainbikes, dann irgendwann Rennräder. Tja, womit sie vielleicht als erstes so in wirklich Erscheinung getreten sind, war dann aber auch nicht mit einem Rad, sondern mit einem Lenker. Also Scott hat damals diesen Zeitfahraufsatz gemacht, mit dem Greg LeMond die Tour de France gewonnen hat.
Mhm, der vorne noch so ein Ring war.
Finalen Zeitfahren. Genau. Ja, also die haben den Zeitfahrlenker letztendlich auf den Markt gebracht und eigentlich damit auch so ein bisschen den Triathlonsport begründet. Also Scott ist eigentlich Triathlon sein Vater, kann man sagen.
Okay.
Ohne Scott würden wir jetzt alle noch mit einem normalen Bügellenker fahren. Im Zeitfahren.
Was wir also bald wieder machen auch.
Gut ist oder schlecht. Naja. Paul hat es gerade schon gesagt, irgendwie so ein bisschen emotionslos. Ich habe auch irgendwie keinen Bezug zu Scott.
Also ich glaube, es
gab dann ja schon so ein paar Jahre. Da waren sie
schon eine innovationsgetriebene Marke, oder?
Also sie haben auch gut unterwegs. So. Also Scott Addict und auch das Zeitfahrrad war dann ja auch noch so in den Jahren von dem Team High Road Columbia sind dann auch auf Scott unterwegs gewesen. Ja, also irgendwie finde ich auch, dass die aktuellen Räder finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht gut, nicht schlecht, keine Ahnung. Also
Scott Addict.
Bin aber auf jeden Fall bei dem normalen Straßenrad, also die haben ja aktuell kein Aero-Rad, nur das normale Scott Addict, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich würde sagen, gönn dir.
Ja, ich, keine Ahnung, gibt es so eine emotionslose Kategorie? Können wir die nicht auch noch einführen? Also es ist auf jeden Fall nicht, na, es ist auch nicht Baumarkt. Eigentlich ist es dann halt einfach wirklich auch gönn dir, weil es sind gute Räder. Sind glaube ich auch relativ leicht. Es ist halt Performance, also das, wie ich gerade schon irgendwie reingeworfen habe, ist irgendwie so eine, glaube ich, performance-orientierte Marke. Auch mit den Komponenten, die sie so herstellen, die echt auch im Mountainbike-Bereich schon ziemlich, ziemlich krass sind zum Teil. Würde ich jetzt auch einfach sagen, ja, gönn dir, wenn du willst. Ich will's nicht.
Genau das wollte ich gerade auch sagen. So, gönn dir, aber gönn nicht mir. Für dich jetzt. Das ist eine ganz gute Kategorie. Ich fühle mich gerade, wenn ich so über Scott wirklich anfange nachzudenken, zurückversetzt in meine Radsport-Anfänge, in die Anfang 2000er beim Tourmagazin durchblättern. Scott CR1, der erste Carbonrahmen unter 1 Kilo, glaube ich, damals.
Stimmt, stimmt.
Ne? Ja. So, der war schon geil, der sah auch richtig geil aus damals, richtig fette Rohre und das war so das erste Teil, wo, ja, was so Richtung dann gerade modernen Rahmenformen ging, finde ich. Und ja, dann auch so, diesen Rahmen ist Team Sonia Duval gefahren. Das ist auch nochmal so eine richtig geile Ausflug. Ganz kurz,
wo holst du mir diese ganzen Teamrahmen her?
Wie meinst du?
Ja, du bist ja nur Teamrahmen gefahren, habe ich gerade
gesagt. Nee, ich bin den nicht gefahren. So. Ich weiß nur, ich habe das halt so, ich fand den geil. Also ich habe halt Bilder davon angeguckt und wollte den haben, aber es war ja unbezahlbar damals. Und sonst die Teamrahmen so, also Holger Sievers war eine gute Quelle. Der hatte meine Größe und hatte immer geile Teamfahrräder am Start. Und danach von einem Cannondale habe ich mal von Michi Schweizer geholt. Grüße gehen raus. Der ist bei so einem australischen Team irgendwie Cannondale gefahren dann. Der war doch mal irgendwie ein Jahr lang in Australien. Naja, egal. Mhm. Sonja Duval, völlig illustre Geschichte. Wir denken ungern zurück, aber auch ikonisch, so diese gelben Trikots und das Rad dazu. Ja, mittlerweile, okay, verbinde ich Scott mit den viel zu großen Helmen auf Yates-Köpfen und der einhergehenden Fahrposition, die ich jetzt nicht schlecht finde, aber halt total großen Wiedererkennungswert hat. Ich würde mir das aktuelle Edikt auch kaufen. Ich denke auch, es ist ein gutes Fahrrad. Ich bin bei Gönn dir und auch Gönn mir.
Das ist die neue, also gibt es jetzt schon eine Unterkategorie.
Ja, genau. Gönn dir ist Gönn dir unter Gönn mir. Paul hat danach gefragt. Gut.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter.
Track.
Ja, Track, bisschen jünger als Scott, wurde auch in den USA gegründet, nämlich in Waterloo im Jahre 1976. Wen verbindet ihr mit der Marke Track?
Der verbotene Radprofi.
Ja, Lance Armstrong hat, glaube ich, dann, also zumindest mal für uns, ja, glaube ich, die Marke schon sehr geprägt.
Ich denke nicht nur für uns.
Gab es schon davor, aber trotzdem Lance Armstrong so als, ja, hat den, glaube ich, so für uns auf jeden Fall ins Bewusstsein gebracht. Ist unter anderem auch Teilhaber von Track. Ja, das vielleicht nochmal gerade so dazu. Die Inhaberfamilie hat einfach Lance Armstrong beteiligt am Unternehmen. Und
Lance Armstrong schon ein paar schlaue Moves auch gemacht in seiner Karriere.
Wer sich daran erinnert, nicht nur, es gab aber immer so ein Zwist zwischen Greg LeMond und Lance Armstrong. Also LeMond hat ja ganz schön gegen Lance gefeuert. Es gibt ja auch die Radmarke LeMond, die unter anderem auch zu Track gehört. Und ja, seit sich Le Mans so gegen Lance positioniert hat, wird er selber nicht mehr von Track gesponsert und die Marke Le Mans auch nicht mehr aktiv beworben.
Okay.
Ne? Also, ja, musst du aufpassen, mit wem du dich anlegst.
Weißt du, wie viele Anteile der hat?
Nee, steht da nicht. Ich denke nicht so viele. Aber ja,
ist ja auch eine Riesenfirma, ne?
Ja, ist echt sehr groß, glaube ich, 3000 Mitarbeiter. Naja, Track hat auf jeden Fall dann 1999 die erste Tour nicht gewonnen. Nachträglich wurde nämlich nicht nur dem Athleten, sondern auch dem Radhersteller natürlich die Tour der Tusik aberkannt. Dann hat die erste Tour eigentlich erst 2007 Alberto Contador auf einem Track gewonnen. Mhm. Das habe ich noch so weit rausgefunden. Dann ist noch ein bekannter Radprofi mal Track gefahren, nämlich ich selbst. 2 Jahre beim Team MTN Quebecer. Tja, was soll ich sagen? Top Rad eigentlich. Leider war es genau in der Zeit, wo Track dachte, sie könnten jetzt die Bremse neu erfinden, beziehungsweise die Positionierung und haben die Bremse unter das Tretlager gebraut beim damaligen Madone-Modell. Das war echt scheiße. Also dadurch war das super weich im Hinterbau, weil vorne eben die, also zwischen den Streben die Befestigungsbrücke für die Bremse gefehlt hat. Es hat nur geschliffen. Ja, war leider dann nicht so geil. Es war aber ultra schnell, das Rad, muss man sagen. Du bist damals echt so am Fahrerfeld vorbeigerollt, wo andere schon wieder treten mussten. Hast du immer noch rollen lassen. Es war so ein bisschen Fluch und Segen. Also bergauf, wenn du aus dem Sattel gegangen bist, warst wie auf der Bremse. Ich musste damals eigentlich immer die Bremse aufmachen, wenn es irgendwie mal hochging oder du im Wiegetritt fahren wolltest. Das war so ein bisschen Abfuck. Überragend war dagegen damals schon das Klassikerrad, was sie da hatten, das Domane. Ich glaube, ich bin noch nie ein Rad gefahren, was so gut über Kopfsteinpflaster fuhr. Also echt eine völlig neue Welt damals. Dann das leichte Modell kam, ich glaube, im zweiten Jahr dann auf den Markt. Das war es im Monda. Das war irgendwie für mich persönlich jetzt gar nicht so gut, weil es irgendwie von der Geometrie für mich nicht so gepasst hat. Ich fand das Handling von dem Rad war einfach nicht so gut. Also es fuhr natürlich sehr, sehr schnell bergauf, aber irgendwie so das Handling hat mir nicht gefallen. Ja, so ein bisschen zur Historie. Das Rad, mit dem Lance da unterwegs war, ich weiß gar nicht gerade, wie das Modell hieß. UCLV. Das fand ich irgendwie so geil. Ja, das war irgendwie nie
und
so
dann,
meins.
Und dann so eine Tausender-Nummer dazu.
Ja, das war nie so meins. Das aktuelle Track Madone finde ich allerdings super. Also, was mir nicht so gefällt, ist dieser riesen Track-Aufdruck. Aber dann, ich meine, den kannst du ja irgendwie in gedeckten Farben halten, wenn man es will oder so. Ja, und eigentlich auch so meine persönliche Erfahrung, würde ich jetzt schon Track dann insgesamt in die Ohr-Kategorie noch einordnen. Also es ist schon so performancemäßig schon sehr geil gewesen. So den Ausrutscher mit der Bremse unten, der ist geschenkt. Ja, aktuelle Modelle gefallen mir eigentlich auch ganz gut, von daher Ohr-Kategorie.
Aber Track spielt gerne mit Bremsenvarianten rum, ne? Dann irgendwann da auch vorne in der Gabel drinne mit so Klappen.
Mhm.
Also ich würde es auch bei Ohr-Kategorie einordnen, weil ich es eigentlich ganz cool finde, dass sie so Spielereien einfach mal probieren und durchziehen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen, ja, dumm sind sie ja nicht, aber so ein bisschen so einfach nicht usable, also weißt du, so userfreundlich sind sie auf jeden Fall nicht. So. Auf jeden Fall auch Ohr-Kategorie würde ich auch kaufen. Ja, sind gute Räder, sehen gut aus. Genau, Track-Logo, gedecktere Farbe, dann läuft das.
Ja, also Track, so eine Marke für mich bis jetzt nicht erreichbar gewesen. Leider keinen gekannt, von dem ich irgendein Teamrad abkaufen kann. Hätte ich nämlich auf jeden Fall gemacht. Mega geil. Also ich bin da auch total geprägt. Auch wieder genau diese Zeit, Anfang 2000er, wo ich mich so richtig in Radsport reingefuchst habe. Lance auf diesen Karren unterwegs. Das OCLV fand ich auch schon mega geil, aber wäre in meiner Größe auf jeden Fall komplett hässlich, weil noch klassisches Oberrohr und so weiter. Aber hier so dieses Bergzeitfahrrad, das anthrazitfarbene Track mit den Lightweight-Laufrädern und dem abmontierten STI links und nur so eine Bremse dran, der Lancer gefahren ist. Ultra geil. Ich sofort mir ins Wohnzimmer stellen. Ja, ist halt irgendwie so eine Radsport-Popkultur-Ikone so für mich, das Rad, die Räder von Lance.
Ja,
und
stimmt, ja.
Die aktuellen Modelle. Erstmal kurz zu den Namen. Andi, hast du da irgendwie was gelesen oder rausgefunden? Denn also der Madone ist ja auf jeden Fall mal ein Berg irgendwo in den Alpen.
Genau, der Col de la Madone.
Genau, wo Lance auch immer so seine FTP-Tests gefahren ist.
In der Nähe von Nizza.
Genau.
Ist in der Nähe von Nizza. Also weiß ich nicht, ob das noch zu Alpen so.
Ja doch, das sind so die Seealpen heißen die, glaube ich.
Ja, okay.
Und dann Emonda und Domane sind ja quasi aus dem gleichen Wort zusammengesetzt. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür, der mir gerade fehlt. Anafa, ich weiß es nicht. Sorry, der Deutschleistungskurs ist schon eine ganze Weile her.
Ja, das ist Domane dann auch.
Ja, Emonda und Domane sind quasi dieselben Buchstaben, aber anders sortiert. Ich weiß nicht, ob sie das einfach so gut fanden, dass sie dann dabei bleiben wollten. Merkt man auch gar nicht so richtig. Ja, ich finde die Räder auch so cool und sehen für mich so irgendwie auch schnell aus und sind halt auch hier so in Mitteleuropa so wenig verbreitet, finde ich. Also super wenige Leute haben das. Hat das jemand in eurem Bekanntenkreis?
Mega teuer. Mega teuer, auch die Aufpreispolitik und so. Ja. Für ein Segafredo Aufkleber da drauf irgendwie, keine Ahnung wie viel, 100 Euro oder 1000 Euro da zu bezahlen. Ja, sind halt auch kein Schnapper. Aber zum Glück werden ja jetzt alle Räder so teuer, von daher ist dann auch ein Track erreichbar.
Ja, stimmt. Oder andersrum, ja. Ich würde fast Kaisermaterial sagen für mich. Ich gehe nach Kaisermaterial. Ich finde es geil.
Ja, Track. Emotionalität bei dir, ne?
Die, ja.
Von den frühen 2000ern.
Gut, wo wir bei Kaisermaterial sind. Aha. Nächster Hersteller.
Ey, wir sind jetzt aber auch so voll im, für mich so im englischsprachigen US-Corner. Also Scott würde ich auch niemals in die Schweiz einsiedeln eigentlich. Das ist für mich irgendwie auch US-Quatsch, aber naja.
Ja, jetzt sind wir in Kalifornien angekommen. Es geht um Specialized, 1974 gegründet. Ist immer noch ein privates Unternehmen, war zwischenzeitlich mal zu 49% an Merida verkauft. Anscheinend hat man davon wieder den größten Teil zurückgekauft. Ja, Specialized. Also ich meine, irgendwie, wenn man die junge Vergangenheit anguckt, mit den S-Works-Versionen vom Tarmac-Schiff, also dem Zeitfahrrad und auch dem Venge, ich glaube, absolute Benchmarks gesetzt, so, ist irgendwie gefühlt gar nicht so beliebt bei vielen Leuten. Also es ist entweder so love it or hate it mittlerweile.
Ja, wir wollten ja auch extra für Specialized eigentlich noch die Kategorie Zahnarzt mit einbauen, aber haben wir dann nicht gemacht.
Ich weiß nicht, also warum die so viel Hate bekommen, keine Ahnung. Es wird so ein bisschen geschimpft, dass alles Marketing wäre, aber ich glaube, die Erfolge sprechen für sich. Das Zeitfahrrad war auf jeden Fall jahrelang so das Rad, womit die meisten Siege bei Zeitfahren eingefahren worden sind. Ja, Tarmac, absolutes Traumrad vieler Radprofis. So, wenn man mit denen spricht, was sie in den letzten Jahren so an Rädern gefahren haben und welches sie auf jeden Fall wiederfahren würden wollen. Das Venge ja leider nicht mehr auf dem Markt, wurde vom Markt genommen als vermutlich schnellstes Rad. Viele Sprinter waren froh, es zu haben. Andere waren es neidisch, es nicht fahren zu dürfen. Und ich hatte noch nie ein Specialized. Ich bin auch noch nie eins gefahren. Krass. Nur mal so einmal um den Block. Aber ich will unbedingt mal eins. Aber ich bin halt kein Zahnarzt, ne? Von daher, ja, für mich trotzdem, wie gesagt, in junger Vergangenheit auf jeden Fall das Maß aller Dinge. Was Performance anging, von daher absolutes Kaisermaterial. Kann man nicht anders sagen.
Ich bin auch noch nie eins gefahren, glaube ich. Ja, eigentlich, so von der Reihe vom Performance-Standpunkt, glaube ich auch, ist es Kaisermaterial, aber ich finde Kaisermaterial, da muss Emotionalität irgendwie noch mit eine Rolle spielen. Das tut es bei mir gar nicht bei Specialized. Also ich würde es auch fahren. Auch fahren wollen. Also ich glaube, es sind schon sehr, sehr geile Räder. Aber ja, es ist in Anführungsstrichen nur Kaisermaterial. Aber auf
sehr hohem Niveau auf jeden Fall.
Entschuldigung, Ohrkategorie, genau. Ohrkategorie.
Ich schließe mich da zu 100% Paul an. Eure fehlende Specialized-Erfahrung kann ich auf jeden Fall mehr als wettmachen. Wenn ich jetzt anfange zu erzählen, was ich schon alles für Specialized hatte, will ich erstmal einen kleinen Disclaimer geben. Du hast ganz
schön viel Räder in deinem Leben schon.
Ich bin nicht also reich, ich habe nur eine sehr ausgeklügelte An- und Verkaufstrategie. und ich fahre halt auch, ich meine, ich war nicht Profi wie ihr, ne? Ihr habt halt viele Jahre eures Lebens einfach Räder bekommen. Und ich musste mir die immer selber organisieren. Und wenn mir jetzt viele beipflichten können, wenn du richtig bescheuert viel Rennrad fährst und das richtig geil findest, dann brauchst du mindestens alle 2 Jahre ein neues Rad.
Ach komm, ey, aber ganz ehrlich, so Physiotherapeuten und Zahnärzte sind nicht so weit voneinander entfernt, muss man sagen. Ey, ne?
Also definitiv, angeht. Klar. beide
also was das Radmaterial angeht.
Beide auf der guten Seite des Gesundheitssystems beheimatet. Also ich hatte schon ein Tarmac SL4, ein Tarmac SL5, habe jetzt gerade ein Tarmac SL6. Ich hatte schon ein Allee Sprint Peter Sagan Edition und hatte schon 2 S-Works Crux.
Ich habe eine kurze Frage. Kann das sein, dass bei dir mit den Rädern so ist wie bei anderen, wenn sie Schuhgröße 40 haben oder 41 und dann immer die geilen Schuhe bekommen? so bei Sneakerheads oder sowas.
Naja, so die 49er halt Rahmen, die ich bei Specialized fahre, die sind jetzt gar nicht so leicht zu kriegen. Aber ich habe da immer einen Suchauftrag laufen und bekomme sofort Benachrichtigungen, wenn so da krass, was los ist. Und tatsächlich, wenn die 49er Rahmen dann mal auf dem Markt sind, so gebraucht, dann ist halt die Nachfrage auch nicht so riesig. Und da kann man immer, also ich konnte da bis jetzt immer ganz gute Schnäppchen auch machen. Und erstmal so ganz vorneweg, ich bin ja zum Radsport gekommen über einen Radladen, den jetzt alle, die mich kennen, auch kennen werden im Aschaffenburger Raum. Und der hatte immer Track, Cannondale und Specialized. Also bin ich da als Jugendlicher schon immer zwischen diesen Rädern rumgelaufen. Das waren natürlich die geilsten Räder für mich. Und das Crux, das ich habe, ist ein 2014er Modell, 2013er, 2014er Modell. Und das ist für mich das schnellste Rad der Welt. Jeder, der da drauf sitzt, hat das bis jetzt bestätigt. Das hat noch die Rahmenform von dem SL4, SL5 Tarmac. Und ich behaupte, schneller wurde es nicht mehr ab da. Vielleicht beim Wench, ich weiß es nicht, da saß ich nie drauf. Aber diese dicken ovalen Rohre mit den dicken Steuerrohren und dicken Tretlagern, das ist so steif, es geht so abnormal vorwärts, dass du denkst, da ist ein Motor verbaut. Also, das werde ich ungern hergeben. Zu den aktuellen Modellen. Ich finde es cool. Specialized ist für mich auch, habe ich glaube ich schon mal gesagt bei der letzten Folge, die Marke, die sich halt wirklich für mich auch aus meiner jetzt mal medizinischen Erfahrung sehr viel Gedanken über Ergonomie machen in vielen Bereichen. Viele Profis, viele Amateure fahren die Specialized-Schuhe, weil die gut funktionieren. Die Sättel sind relativ beliebt, haben auch viel Research da drin und kommen oft neue Modelle raus. Die Rahmengeometrien sind eigentlich immer State of the Art. Der Rest orientiert sich da meiner Meinung nach auch oft ein bisschen dran. Und technisch mega geil, optisch auch geil, aber die vollkommene Emotion für so ein Kaisermaterial unserer Folge hier fehlt mir da auch und ich bin bei Out-Kategorie.
So, wir sind bei Giant-Liv, weil da fährt nicht nur das Team Bike Exchange mit, sondern doch auch das Team, das Frauenteam von Bike Exchange. Einmal heißt die Marke dann Giant und einmal Liv. Ich glaube, so mit der letzte Hersteller, der dann auch irgendwie einen Unterschied macht zwischen Frauen- und Männerrädern. Ja, also, zu 1972 in Taiwan gegründet. Giant ist mit der größte Hersteller von Fahrrädern weltweit. Baut oder hat zumindest für folgende Marken unter anderem Räder gebaut. Scott, Trek und Colnago, by the way. Ja, also wie gesagt, Riesenhersteller, wahrscheinlich sind da noch viele, viele Marken dabei, die auch von Giant produziert werden. Für mich, ja, war irgendwie Giant so das erste Rad mit so einer Slooping-Geometrie, damals dann noch bei T-Mobile und dem Folgeteams Highroad bzw. Columbia im Einsatz, wo ich das natürlich durch meine Trainingsgruppe hier in Köln immer direkt vor Gesicht hatte. Linus Gerdemann, Gerald Schiulek damals mit den Rädern unterwegs. Ich glaube, Giant hat dann auch irgendwann mal so das phasenweise schnellste Zeitfahrrad gebaut. Ja, und auch generell, glaube ich, so das, jetzt muss ich mal kurz, ich habe den Namen vergessen. Wie heißt denn mal das? TCR heißt das, ne? Mhm. Irgendwie. So ein emotionsloser TCR, Name.
Advance.
Das bin ich dann auch mal selber gefahren. Tatsächlich. Und muss sagen, war und ist in meiner Erinnerung immer noch so eins der besten Räder. Also, was du gerade erzählt hast von deinem Crux, damals war das für mich so das Gefühl bei dem Giant TCR, ne? Also, das ging echt richtig nach vorne. War super zu handeln, also da kann ich nichts Schlechtes drüber sagen.
Wo bist du das gefahren?
Bei Milram U23.
Ah ja, okay.
Beim Team Milram U23. Die fuhren damals kein Colnago, sondern Giant. Da bin ich aber auch das schlechteste Rad gefahren. Nämlich wir hatten zwei verschiedene, also das CCR und noch so ein anderes. Und das andere, das war wirklich ein absoluter Schrotthaufen. Also das war so weich und fuhr überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das Topmodell damals TCR, super Teil. Aber ich muss mal auch sagen, seitdem habe ich mit Giant Schluss gemacht. So, danach gab es irgendwie keine Bindung mehr. Phasenweise fand ich das Aero-Rad von denen einen absoluten Albtraum. Also so in den Zeiten vom Team Giant. Ne? Ich meine, schnell muss es gewesen sein. Marcel Kittel damit, glaube ich, seine größten Erfolge mitgefeiert. Aktuell finde ich es auch wieder nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber irgendwie Giant, ja, wie gesagt, seit 2008 irgendwie nichts mehr mit zu tun. Also ich würde es jetzt nicht ganz so Trash einordnen, dafür war das zu gut, aber bin auch sonst nicht dabei. Also für mich, nee.
Ich bin es gefahren, das TCR bei Endura, und fand es auch überragend. Also auch so von Erinnerung her einfach ein sehr, sehr krasses Rad. Auch das Zeitfahrrad war, ich glaube, es war das einzige Zeitfahrrad, auf dem ich mich auf Anhieb wohlgefühlt habe. Und da war ich auch gut unterwegs mit immer. Das war schon geiles Material. Aufgrund dessen würde ich eher auf Gönn dir gehen. Also ich finde es nicht, dass es Trash ist, auch wenn man so ein bisschen die Liebe dazu verlieren kann momentan. Ich kann das nachvollziehen. Aber es sind einfach gute Räder, glaube ich. Also das, da kannst du einfach nichts falsch machen. Und wenn nicht, soll man sich ein TCR von so 2012, 2013, 2014 kaufen. Das waren einfach Hammermaschinen.
Da kannst du die Hand für ins Feuer legen.
Dafür kann ich die Hand ins Feuer legen. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Genau. Paul Webb. Giant, ja, okay. Wenn ich an die Marke Giant denke, denke ich an Onze Eroski, an Jose Babelucci und Abraham Olano und ja, die Zeit mit den gelben Rädern, wo dann die ersten TCRs da waren, die noch keine durchlaminierte Stütze hatten, sondern diese abnormal geilen Aero Sattelstützen.
Die wollten alle haben. Die wollten alle haben. Die habe ich
mir. Die hast du in alle Räder eingebaut. Ja. Die hat, ja, habe ich gesehen irgendwann, Erik Zabel sogar noch vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so in einem Canyon eingebaut gehabt. In einem Canyon Ultimate, glaube ich. Oder weiß ich nicht mehr. Habe ich auf dem Foto gesehen. Also kann ich absolut nachvollziehen. War das Geilste damals, das mit dem Selle Italia SLR obendrauf. Abnormal geile Kombi. Genau, danach hat man dann begonnen, diese Sattelstütze durchzulaminieren, was auch mega war optisch und was dann heute auch immer noch genauso aussieht, fast. Ich glaube, sie ist ein bisschen schmaler geworden, aber grundsätzlich ist das immer noch optisch der gleiche Rahmen. Ich muss jetzt hier in der Begutachtung auf jeden Fall zweiteilig werden, denn ich bin bei so einem TCR, auch bei Gönn dir, bin beim Propel, was ja, glaube ich, auch immer noch gefahren wird von dem Team, oder?
Ja, aber bei nur von Kronewegen, oder, glaube ich?
I don't know. Das ist aber unterster Baumarktkeller für mich. es ist mit das hässlichste Rad, was ich mir vorstellen kann, wirklich. Wer zur Hölle hat diesen Vorbau verbrochen? Und es wird immer noch durchgezogen. Also ich kann es nicht verstehen. Also wirklich, ich kann da nicht hingucken, ohne dass mir schlecht wird.
Ja, das ist jetzt, auch, wo du es sagst.
Das ist auf jeden Fall auch ein Rad. Na, weil es gibt ja mal so Stockfotos, wo dann der Sattel kaum raus ist und vorne noch ganz viele Spacer unter dem Vorbau. Das bei so dem Rad unförmig. Sieht das richtig schlimm aus.
Der Lenker dann so seitlich, dieser ultra riesige Vorbau und dann so ein normaler Lenker da drin. Völlig unförmig, so völlig verschobene Proportionen. Die Gabel auch relativ dünn, Unterrohr dick, Oberrohr vorne dick, hinten nicht mehr. Die Sattelstreben kommen irgendwie, gehen weiter bis ins Oberrohr, aber die Linie wird nicht fortgeführt, sondern die geht ein bisschen weiter oben weiter. Es ist einfach, es ist eine Krankheit, das Rad. Also Baumarkt und gönn dir.
Gut. Machen wir weiter hier.
Wie viele haben wir nicht noch?
Noch 2. Also jetzt geht's weiter mit De Rosa.
Ja, endlich mal wieder aus dem US-konnotierten Markt jetzt nach Bella Italia.
Irgendwie auch, also wurde auch in den 50ern gegründet und irgendwie so viele Räder, ne? So Nachkriegszeit in Italien. Auf jeden Fall, Ugo De Rosa hat das 1953 in Italien gegründet. Ja, De Rosa, wie gesagt, so ein traditionsreicher Hersteller. Interessant fand ich, dass Eddie Merckx nach seinem Karriereende von De Rosa gelernt hat, wie man Räder baut.
Mhm.
Und dann seine eigene Marke quasi auch gegründet
das
hat.
Das war ne? vielleicht.
Das gibt es ja auch noch heute.
Vielleicht die falsche Schule.
Ja, ich weiß nicht, am Anfang, und ich habe ja auch noch einen Eddie Merckx Stahlrahmen so aus den späten 80ern. Ich glaube, da war das ganz gut. So. Aber als es dann, ja, also Eddie Merckx sind wir jetzt, haben wir ja heute hier leider nicht, aber ich glaube, zu der Zeit war das dann schon ganz gut. Ich habe jetzt sonst nicht so viel über die Marke rausgefunden, beziehungsweise ist auch für mich nicht so interessant, aber mein Vater, der hat früher einen De Rosa gefahren, als ich angefangen habe mit, ja, als ich mit ihm zum ersten Mal so Rennrad gefahren bin. Er hatte damals halt dann auch noch so einen Stahlrahmen, also Babyblau, das war damals so typisch für De Rosa. Ja, und von daher hat das für mich so einen, auf jeden Fall einen emotionalen Bezug. Allerdings muss ich sagen, dass die Räder heute, weiß ich nicht, finde ich absolut katastrophal, muss man sagen. Habe ich irgendwie gar nicht mehr so, ja, finde ich einfach echt scheiße, muss man sagen. Und von daher aber fällt es mir so schwer, eine Bewertung. Also ich glaube so diese Ära so in den frühen 90ern, 80er Jahren, da würde ich jetzt auch sofort sagen, ey, so ein De Rosa hätte ich nochmal super gerne irgendwo im Originalzustand. Also wer eins zu verkaufen hat, kann hier gerne mir eine Mail schreiben. Aber so alles, was danach kam, ja, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und heute, wie gesagt, weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich habe keine Bewertung.
Bei mir ist es nah. Also ich fand sie früher auch geil. Ich habe, als ich immer mal ein Rad zeichnen sollte, habe ich auch ein De Rosa gezeichnet. Aber ja, die neuen holen mich gar nicht ab. Finde ich auch eher langweilig und ja, daher nicht Baumarkt, aber na.
Hm. Also bei De Rosa finde ich auf jeden Fall cool, dass sie einfach als Logo quasi ein Herz haben. Also so das O ist mit einem Herz ausgefüllt. Ich bin hier auf der Seite und mir fehlt so ein bisschen der Überblick über die Modelle. Also es gibt sau viele Modelle. Und ich kann jetzt nur mal tippen, dass das Profiteam hier Cofidis, das Merak fährt. Das heißt auf jeden Fall nicht mehr King, was auch mal ein heftiger Name für ein Fahrrad war eine Weile lang. King 3. Ist vielleicht mal Zeit, De Rosa Queen rauszubringen. Mal sehen. Ja, ich kann da auch echt nicht viel zu sagen, außer dass das für mich hier alles so ein bisschen zusammengewürfelt aussieht. Also die Fotos passen hier auch nicht mit den Beschreibungen zusammen auf der Seite. Ich würde es nicht fahren wollen. Also wir sind hier definitiv schon mal unter Gönn mir. Ja, ich glaube so, wir haben jetzt hier auch noch so Titanräder im Angebot. Sowas kann man sich, glaube ich, schon mal holen, wenn man so ein Liebhaber ist. Und der rosa Titanrad, ja, na gut, aber das World Tour Bike, genau, worüber wir reden, ist für mich auf jeden Fall nah. So als alteingesessene italienische Marke, die einfach hier ihre Prinzipien durchziehen, kann ich nicht nach Baumarkt gehen, aber höher als nah kann ich auch nicht rausgehen.
Gut, zu guter Letzt, was bleibt übrig? Habt ihr noch einen Überblick?
Ah, endlich sind Factor. Wir bei Rick Zabel und André Greipel angekommen. Israel Premier Tech.
Genau, die sind unterwegs mit der Marke Factor, die auch, glaube ich, mit Abstand die jüngste hier in der Runde ist. Wurden erst 2007 gegründet, ist eine britische Firma. Am Anfang waren auf jeden Fall David Miller und Baden Cook als ehemalige Profis noch mit involviert. Mittlerweile ist, weiß ich nicht, wie es bei Miller aussieht, Baden Cook immer noch mit in der Firma. Ja, Sponsor bei Israel, wie du schon gesagt hast, Basti, zu Factor gehört auch die Marke Black Ink. Also die machen Laufräder, Vorbauten und so weiter. Also das Team ist auch komplett mit den ganzen.
Also wir haben ja schon ein bisschen Werbung heute am Anfang der Folge gemacht.
Aus dem Haus, ja genau, unterwegs. Interessant fand ich den Claim, den sie haben als Titel ihrer Homepage. World's Fastest Road Aero Gravel and Triathlon Bikes. Woher kommt dieser Claim, frage ich mich. Chris Froome jetzt nicht bekannt.
Ja, Chris Froome hat investiert und dachte, komm, machen wir mal so einen coolen Claim hier.
Ja. Die sind halt auf jeden Fall direkt nach der Gründung in den Profisport eingestiegen als Sponsor, damals glaube ich bei Age d'Auxerre. Die sind damals dieses O2-Bike gefahren, das fand ich auch ganz cool, als es dann neu war. Das war jetzt eine neue Marke.
Die sind sogar noch davor, sind die bei One Pro oder Pro One als Sponsor gewesen. Bei diesem
das kann sein, aber das war halt kein World Tour. Ne? Also nee, die waren da, nee, also ich glaube, Age d'Auxerre war dann auch vielleicht sogar zeitgleich, habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich weiß noch, wie sie auf den Markt kamen, fand ich auf jeden Fall interessant. Die haben damals auch so eine geteilte Gabel gebaut, glaube ich. Ne? Irgendwie
Und genau. Es gab auch mal ein geteiltes Unterrohr, schnell. Oder?
Das haben sie, es gibt, ja, glaube so ich, immer noch.
Geteiltes Steuerrohr.
Unterrohr, meinst du?
Unterrohr gab es auch.
Okay, ja. Fand ich irgendwie spannend. Ich weiß aber allerdings nicht so, ob die Räder wirklich so gut sind, wie sie angepreist sind. Also habe ich keine Erfahrung mit. Ich finde die relativ wuchtig. So, das ist irgendwie, mag ich nicht so gerne. Aber auch schwer für mich einzuordnen, muss man sagen. Also gibt auch keine emotionale Bindung oder holt mich nicht so ab, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich würde so irgendwo im Mittelfeld. Vielleicht gönnen dir, aber mir nicht.
Ja, da bin ich auch dabei. Ich kann es irgendwie schwer einordnen. Ich finde das Marketing interessant von der Seite von Chris Froome. Investiert und sagt dann, Scheibenbremsen sind scheiße. Und dann wieder, Scheibenbremsen sind gut. Wohlgemerkt, währenddessen man in eine Fahrradmarke investiert, die Räder mit Scheibenbremsen rausbringt, den man noch selber fährt. Ja, keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, mich würde da mal irgendwie eine Meinung zu interessieren zu den Rädern. Ich sehe so ein bisschen, was sie im Gravel-Bereich auch machen. Also ich wäre jetzt auch bei gönn dir, aber mir nicht, so momentan noch. Weil halt, also ich kann halt keine Emotionalität irgendwie aufbauen mit der Marke, mit dem Rad. Ich finde das mit dem Black Ink ganz cool, dass sie so eigene Komponentenmarke haben. Und das sieht irgendwie einigermaßen gescheit aus, was sie da bauen. Aber sonst, ja.
Kurze Frage, ist das dasselbe Black Ink, was auch mal bei Kendall verbaut war oder so gelabelt war? Da gab es doch auch so Modelle und Komponenten, oder? Die Black Ink hießen.
Nee, also dieses Black Ink ist 100%
Factor. Es gab mal irgendwie Black Knight. Gab es nochmal so Laufräder, glaube ich.
Nee, Knights hieß einfach nur Knights. Die ist nicht Black Knights. Die waren von dem, die sind, das ist ja, wie heißen sie hier? Aqua Blue oder Blue? Blue Double D Double Dyson, das ist doch gefallen hier.
F65. ja. Ist jemand von euch schon mal ein Rad gefahren mit so einer Gabel, die kein normales Steuerlager hatte, sondern so vorgelagert dann nochmal ist vorm Rahmen? So wie es bei Cervelo teilweise ist und jetzt hier auch bei diesem Factor One?
Nee.
Würde mich mal interessieren, wie sich das anfühlt. Das muss sich doch ein bisschen anders anfühlen.
Ja, aber es ist doch dann trotzdem mittig. Es ist einfach nur.
Ja.
Ist ja nicht vorgelagert, oder?
Das war jetzt, also das Factor One mit dieser geteilten, also mit dieser Gabel hängt einfach so außen dran, so sieht das aus. Ne? Da habe ich nicht so gute Sachen drüber gehört.
Okay.
Sehr, sehr schwerfällig, ja.
Ja, also ich glaube schon, dass das Lenkverhalten irgendwie so ein bisschen anders sein muss. Ich kann es aber auch jetzt nicht sagen. Ich habe es noch selber nicht in der Hand gehabt und scheinbar scheint es ja zumindest zu funktionieren, sonst würde das World Tour Team nicht damit Rennen bestreiten und teilweise ja auch gar nicht so schlecht.
Aber dazu vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also man kann sich mal die Ergebnisse so insgesamt angucken, als die noch mit diesem One gefahren sind und dann gewechselt haben.
Ich wollte es gerade sagen, da gab es ja so eine Phase, wo es nicht ganz so gut lief.
Das muss auf jeden Fall schon ein signifikanter Unterschied sein.
Da war es irgendwie so, dass sie es falsch getestet haben oder sowas, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, fuhr sich, glaube ich, nicht ganz so gut.
War langsam also das, einfach.
Das ist auf jeden Fall das erste Rad, glaube ich, wo wir uns hundertprozentig einig sind. Kann ich schon verstehen, wenn man sich das kauft. Ich finde es auch irgendwie optisch ganz cool. Aber ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Also gönn dir, ich mir aber erstmal nicht. Wobei so in weiß mit weißen Reifen und Vibesforks, die so ein bisschen über die Kö fahren, kann ich mir schon auch vorstellen.
Ja, dann aber auch weiße Spokes und weißes Cockpit.
Und so eine Box im Rucksack.
Mhm. Oder im im Flaschenhalter.
Im Flaschenhalter, die leuchtet. Die so Disco macht noch. Gut, Jungs, hier ist es um eins. Ich würde das mal hier zügig abbinden, weil ich schlafe schon beim Sitzen fast ein.
Ja, wollen wir noch einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche? Ich glaube, wir wissen ja schon halbwegs, was passiert, was nicht oft der Fall ist.
Was denn?
Ja.
Also nächste Woche freuen wir uns natürlich auf die ersten Giro-Ergebnisse und mal eine kleine Einschätzung davon, wie die ganze Nummer läuft und vielleicht eine Verfeinerung unserer Tipps. Und wir haben einen Gast.
Ja.
Wen haben wir?
Der hat auf jeden Fall das Bergtrikot beim Giro länger getragen als du.
Ja, gut.
Und als ich.
Und ist auch.
Weißt du wer? Doch, musst du doch wissen, hast du
auch Colnago gefahren.
Ja, ich. Der ist keine Colnago gefahren.
Nee, ist kein Colnago
gefahren. Der ist Villiers gefahren. Aber ja, ich weiß, wer kommt. Gibt es jetzt nicht so viele Deutsche. Kann man schon mal runter.
Ist für mich irgendwie auch deutsche Mr. Giro d'Italia, wenn man jetzt mal von Jens Heppner absieht. Ich freue mich drauf, haben wir bis jetzt noch nicht mit geredet, Podcast-Kollege, und soll uns mal von seinen Giro-Erfahrungen erzählen nächste Woche. Nächste Woche auf jeden Fall wieder italienische Sonderfolge mit Gast. Wir freuen uns drauf. Paul, gute Nacht. Pass
guten
auf
Tag
dich auf.
Euch.
Und
wir hören uns.
Genau, bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.